bevor wir loslegen, gehen natürlich erstmal ganz liebe Grüße an Florian König raus. Der liegt leider krank zu Hause, deswegen darf ich heute durch die Sendung führen. Und ihn habe ich am Montag noch getroffen beim Neujahrsempfang des HSV. Sie spielen eine wunderbare Rückrunde bisher, sind ungeschlagen. Es ist seine Premiere. Wir grüßen Sie ganz herzlich, den Sportdirektor vom Hamburger Sportverein. Hier ist Klaus Koster. Es sind schon viele an der Tür gescheitert, weißt du, ne?
Ich hatte eine gute Instruktion.
Ja, hast du? Ja. Ja. Wie war es am Freitag in Mainz? Nennt man das ein Kampfspiel?
Ja, intensiv, emotional und am Ende nehmen wir den Punkt gerne mit.
Gut. Wir haben mal, oder ich habe mal was rausgesucht, schau mal. Hier sehen wir jetzt mal diese Achse. Ist die entscheidend? Ja, wir sehen sie da jetzt. Siehst du sie? Ja. Also, Remberg, Vuskovic, Sambi, wie wir ihn nennen, ne? Und auf Vieira. Sind das die wichtigsten Bausteine, die du in letzter Zeit gemauert hast?
Erstmal spreche ich ungern in der Ich-Form, weil das ist immer eine Teamarbeit und da sind sehr, sehr viele Leute beim HSV, die da einen entscheidenden Anteil daran haben, dass diese Spieler bei uns spielen. Natürlich sind das gute Beispiele von Transfers, die uns im Sommer geglückt sind. Ich würde aber ungern die Spieler highlighten, weil wenn ich jetzt, ich glaube, Capaldo und Tore Nariga als Beispiel waren nicht dabei, Josef Paulsen, Omari, da können wir relativ viele nennen, aber sicherlich waren das gerade gesehenen nicht die schlechtesten.
Die sind ganz gut, ja, muss man sagen. Wir vertiefen das natürlich ganz in Ruhe, Klaus. Und wir sind nicht alleine, bleib hier. Nein, 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 bleib stehen, bleib da bei mir stehen. Wir wollen erstmal unsere Runde vorstellen heute. Ne? Ich begrüße ganz herzlich Lena Kassel, Moderatorin und Hallo. Podcasterin. Hallo. Sven Pistor, Hörfunkmoderator und auch Podcaster. Er hat sich geopfert, auch für mich, unser Europameister von 1996, Steffen Freund. Und für mich der beste TV-Experte in Deutschland. Hier ist Stefan Effenberg. So, Stefan, und wenn du schon denkst, das war der größte Applaus. Nein, es gibt jetzt noch mehr. Weil ich freue mich endlich wieder mit ihr mal arbeiten zu dürfen. An meiner Seite Ruth Hofmann. Ruth, guten Morgen.
Dankeschön. Wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück, Thomas. Das hat sich nicht geändert. Hier gibt es die Frage der Woche an der Stelle. Und da blicken wir schon ein bisschen voraus auf das nächste Wochenende. Dann kommt zum großen Aufeinandertreffen zwischen Platz 1 und 2. Es liegen 8 Punkte zwischen Bayern und Dortmund. Und die Frage, kriegen wir noch ein bisschen Schwung in den Meisterschaftskampf? Also die Bayern haben ja gewonnen, ihr Spiel gegen Frankfurt. Dortmund hat einen Punkt geholt nach Rückstand. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, glauben Sie daran, dass dieser Klassiker nächste Woche noch einen Wendepunkt darstellen kann, also im Titelrennen die Wende bringen? Wenn Dortmund gewinnt, sagen Sie, das wird nochmal spannend, da haben Sie nochmal Chance auf den Titel. Oder glauben Sie, selbst wenn Dortmund gewinnen sollte, ist das eigentlich alles schon entschieden? Ich hoffe mal, wir kriegen noch irgendwie ein bisschen Schwung rein, oder was sagen Sie?
Dankeschön, Ruth. Und wir beginnen natürlich mit dem Topspiel von gestern Abend. Eine ganz schwache erste Halbzeit vom BVB. Aber ein Motto haben sie sich ans Heft, sozusagen ans Revers geheftet, nämlich aufgeben gilt nie.
Zwei Punkte auf die Bayern verloren und trotzdem liegt man sich in den Armen. Dortmund freut sich über ein spätes 2:2 in Leipzig und beweist mal wieder Comeback-Qualitäten.
Wenn wir 2:0 hinten liegen zur Halbzeit und du kommst dann in der zweiten Halbzeit wieder kurz vor Schluss, das freut dich natürlich, denn es sah sicherlich nach der ersten Halbzeit nicht so aus.
Die Aufholjagd notwendig, da die Dortmunder vor allem in Durchgang 1 zu luftig verteidigen. RB ist besser, RB macht die Tore. Zweimal ist Baumgartner in der Mitte zur Stelle. Die vielen Ausfälle in Dortmunds Defensive machen sich im Topspiel deutlich bemerkbar.
Meines Erachtens nach war es ein bisschen zu einfach. Die bekommen wir sonst nicht, die Gegentore.
Der BVB ist in dieser Saison aber eine echte Mentalitätsmannschaft geworden. Verlieren gehört nicht zur DNA der Kovac-Elf. Und so drehen die Dortmunder auch den 0:2-Rückstand in Leipzig. RB-Stürmer Romelu trifft nach der Pause ins eigene Netz. Das 2:2 geht dann auf das Konto des eingewechselten Fabio Silva. Es bleibt bemerkenswert, wie die Dortmunder trotz schlechter Phasen immer wieder zurückkommen.
Das ist auch der Grund, warum wir uns im Moment auf diesem Platz auch befinden, weil wir viel Qualität haben, viel Mentalität. Wir haben gut gewechselt, die Jungs kamen richtig gut rein und dann denke ich, haben wir uns den Punkt dann auch schon verdient zum Schluss.
Auch ein Unentschieden fühlt sich manchmal wie ein Sieg an. Dennoch trennen den BVB vor dem direkten Duell nun bereits 8 Punkte vom FC Bayern. Wir fragen, war es das im Titelrennen?
Und ich gebe die Frage gleich mal weiter an Stefan. War es das?
Nö. Würde ich so nicht sagen. Also entscheidend ist natürlich die nächste Woche Dortmund gegen Bayern München. Wenn Dortmund das Spiel gewinnen sollte, könnte das nochmal spannend werden. Sollte das allerdings nicht passieren, sprich unentschieden oder sogar Sieg Bayern München, dann war es das. Aber vorher noch nicht.
Ja, wir reden von 8 Punkten und Torverhältnis, das auch nochmal deutlich besser ist. Was ist sind deine Gedanken?
Ich bin da leider nicht so optimistisch wie Stefan. Ich glaube, das war am gestrigen Abend eine Riesenchance für Dortmund, nochmal den Druck auf die Bayern maximal zu erhöhen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht verstanden, warum man nach einem 2:2 dann auch so jubelt. Das war für mich eigentlich 2 Punkte zu wenig. Wenn du die Ambitionen hast, in irgendeiner Form den Bayern noch gefährlich werden zu wollen, dann muss man sagen, musst du dieses Spiel eine Woche vor dem Klassiker unbedingt gewinnen, um mit richtig breiter Brust gegen die Bayern aufzutreten. Und ich glaube, es gibt einen Gewinner nach diesem Unentschieden gestern und das ist der FC Bayern.
Steffen, teilst du die Meinung von Lena?
Grundsätzlich erstmal ist doch klar, dass ein Sieg den Dortmundern geholfen hätte. Aber wenn du in Leipzig spielst, eine Mannschaft, die sich gerade super entwickelt und wenn man auch weiß, wie viele Abwehrprobleme gerade Borussia Dortmund hat, wir müssen ja auch dann die Gesamtumstände sehen. Und dann noch dieser 2:0-Rückstand, ist das für mich ein gewonnener Punkt. Das sehe ich komplett anders.
Ja, also ja, genau, worüber reden wir? Wir reden über ein Unentschieden in Leipzig nach dem Spielverlauf mit der zweiten Halbzeit. Dortmund spielt eine super Saison. Und also ich, gerade gegen Bergamo in der Champions League, haben sie wirklich toll gespielt und jetzt eben dieses 2:2 rausgeholt. Ich kann mir die Tabelle nicht schön trinken. Wir haben nur Wasser hier, das geht nicht.
Wir können ja auch was anderes besorgen, wenn du möchtest.
Acht Punkte Vorsprung. Die Bayern müssen ja 3-mal verlieren. Also fehlt mir die Fantasie. Wir haben angefangen, Spannung zu sehen an der Stelle, wo Bayern einmal verloren hat, einmal unentschieden gespielt hat und sonst alles gewonnen hat. Ja, da sehen wir dann Spannung. Also ich bin auch bei Lena, dass die Meisterschaft, glaube ich, nicht mehr spannend wird. Ich würde mir was anderes wünschen, aber...
Klaus, dir ist das natürlich völlig wurscht, ist mir klar. Er hat da nichts mehr zu tun. Deswegen kannst du ja völlig neutral antworten. Wie siehst du das? Ist es noch ein Titelrennen für dich?
Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass Bayern München eine herausragende Saison spielt, extrem konstant ist, extrem viel punktet und der Punkteschnitt von Borussia Dortmund ist, glaube ich, auch dem angemessen und es ist eine richtig gute Saison, du hast es gerade gesagt. Leider gibt es eine Mannschaft, die noch einen Tacken konstanter und ein bisschen besser ist und dann müssen wir nächstes Wochenende mal schauen, ob es vielleicht noch einen kleinen Turnaround gibt.
Glaubst du denn noch dran?
Ich würde auch auf Bayern setzen, wenn ich müsste.
Also nein, an der Stelle. Wir schauen mal in das Spiel gestern Abend. Stefan, fangen wir mal an mit der Szene, über die wir alle heute diskutieren. Oder ganz Deutschland oder vor allen Dingen auch die Dortmunder. Die 89. Minute. Der Zweikampf.
Ja, ich glaube, die Diskussion zu Recht geführt von den Dortmundern, die sich hier beschweren, dass es eben keinen Elfmeter gab. Für mich ist es ein Elfmeter, weil beide in diese Aktion reingehen. Und die Ausholbewegung kommt ja von dem Leipzig-Spielern. Dementsprechend trifft er ihn in dieser Situation für mich einen Elfmeter.
Boah, okay. Lena?
Ich bin bei Stefan und ich glaube auch, das ist ein relativ gutes Beispiel, woran der VAR, der sehr, sehr viel diskutiert wird und vielleicht auch, woran er so ein bisschen labt. Ich finde, in dieser Szene kann der Schiri das vielleicht aus der Perspektive im Spielverlauf nicht so wahrnehmen.
Aber übrigens,
ich glaube, dieses ganze Narrativ, oh, wir wollen den Hauptschiedsrichter nicht immer overrulen, wir wollen da nicht so eingreifen und zu sagen, das ist eine klare Fehlentscheidung, deshalb meldet sich der VAR, ist ein anderes Narrativ, als zu sagen, der Hauptschiedsrichter hat vielleicht die Möglichkeit zu sagen, ich bin mir nicht zu 100% sicher und deshalb hole ich mir Hilfe von außen. Und wenn wir dieses Narrativ vielleicht mal verändern würden, nicht sagen, dass im Kölner Keller jemand sitzt und sagt, klare Fehlentscheidung, sondern zu sagen, der Schiri hat einfach mehr Möglichkeiten, sich andere Bilder anzuschauen.
Schau einfach mal, ne?
Schau, sagen, ne? Ich möchte schauen. Ja, der Schiri sagt, ich möchte mir noch mal was anschauen. Ja, ja. Und das ist so eine spielentscheidende Situation. Ich würde mir das wünschen, dass wir da mehr in die Richtung vielleicht denken. Mhm. Ja.
Klaus, du hast ja jede Woche damit zu tun mit dem VAR. Ist das wieder so eine typische Szene, wo wir sagen, warum guckt man da nicht? Ja. Wie Lena auch gerade vorschlägt, oder warum lässt man den Schiedsrichter nicht gucken?
Was Lena vorschlägt, ist wahrscheinlich von der einen Seite ein bisschen schwierig, weil es dann immer wieder Situationen gibt, wo der Schiri sagt, ich guck nochmal, dann haben wir noch mehr Unterbrechungen, dann haben wir noch mehr Situationen, wo man sagt, könnte man sich nochmal angucken. Deswegen hat man sich wahrscheinlich auf diese klare Fehlentscheidungsthematik festgelegt. Trotzdem, wenn ich die Bilder
hier sehe. Ist das denn so kommuniziert auch wirklich?
Ja, dass der VAR sich nur meldet, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Wenn ich das Bild hier so sehe, ehrlicherweise ist es für mich eine klare Fehlentscheidung, weil es einen klaren Kontakt gibt, klares Trefferbild. Man kann sagen, dass Adeyemi das sehr clever macht, weil er den Laufweg kreuzt. Vielleicht den Elfmeter auch gerne haben möchte oder beziehungsweise...
Also er zieht natürlich oben ein bisschen an der Schulter, siehst du das? Das gehört aber dazu, ne? Oder? Sind wir uns einig, ne? Das
ist ein Laufduell. Ja. Und ich weiß ehrlicherweise nicht, warum...
Aber da fängt es doch schon an. Nur bei klarer Fehlentscheidung, dann ist er überhaupt nicht mehr strittig. Dann muss ich ja also im Prinzip wirklich overrulen. Also für mich ist das auch ein Elfmeter übrigens. Ja, aber ich meine, ich war immer schon kein Freund davon, vom Videokeller. Aber in dem Fall ist es einfach... Ich glaube, es war kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Es wäre möglicherweise das 2-2 gewesen. Dann, ne? Ist schon eine spielentscheidende Szene. Ich finde auch, dann geh hin und guck's dir wenigstens an. Dieses ursprüngliche Gefühl, was wir alle haben, auch wenn wir da sitzen im Stadion, guck's dir doch wenigstens an. Und es wird einem dann erzählt, es war nicht glasklar.
Also für mich war es nicht glasklar. Also
Steffen, du warst im Stadion erstmal.
Genau, ich war im Stadion, habe es auch kommentiert. Ja. Ich würde gerne mal darauf achten, wenn wir die Zeitlupe sehen, nicht was Adeyemi, er stellt den Fuß rein, der Ball ist frei. Der Ball ist noch nicht bei Adeyemi am Fuß. Er stellt den Fuß rein, Lukeba läuft, sieht ihn sogar kaum, achtet mal auf Lukeba. Es ist ja mehr, der will ganz normal weiterlaufen und Adeyemi stellt ihm den Fuß. Und achtet mal auf das Gesicht von Lukeba. Der denkt, der ist gefoult worden. Und deshalb würde ich die Seite gerne nochmal aufzeigen und bin da eben nicht eurer Meinung, weil die Spieler heute lieber einen Schritt reinmachen, um den Kontakt zu suchen, um dann den Elfmeter zu bekommen. Und deshalb ist es für mich auch nachvollziehbar, dass er da keinen Elfmeter gibt, weil Adeyemi hat noch gar nicht den Ball und ist auch noch nicht an Lukeba vorbei.
Aber der Kontakt ist doch da.
Ja, aber nicht jeder Kontakt, also es ist nicht jeder Kontakt ist Elfmeter.
Aber der Kampf um den Ball ist ja da.
Nicht jeder Kontakt ist Elfmeter.
Da wollte ich doch.
Und Adeyemi ist doch... Bin ich schon da. Das habe ich noch drauf. Stefan, bitte.
Ball. Danke dir. Ihr habt schon gedacht, ich sag nichts.
Also, du hast recht vollkommen, dass er
das
sieht,
drauf,
er erschrocken ist in dieser Situation. Ja. Aber Adeyemi ist ja vor ihm in dieser Aktion. Und es gibt ja diesen Treffer unten. Und dementsprechend ist es ein Foulspiel. Und dementsprechend, wenn du es nicht siehst als Schiedsrichter, dann muss der Keller kommen und sagen, stopp, das ist eine Fehlentscheidung, das ist ein Elfmeter. Das erwarte ich eigentlich von den Schiedsrichtern, die unten im Keller sind.
Also für mich ist es nicht hundertprozentig, ist hundertprozentig ist die Entscheidung. Wann greift der VAR?
Also für dich ist es keine klare Fehlentscheidung.
Für mich ist es keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Und deswegen kann ich die andere Seite. Ich will so nur aufzeigen, ich weiß, ich bin jetzt der Einzige. Und alle erwarten, dass ich jetzt als ehemaliger Dortmund-Spieler sage, das ist ein Elfmeter.
Wo sind die Dortmund-Fans? Ihr seid wahrscheinlich.
Ist doch klar, die sind natürlich. Ich sehe das ganz neutral und weiß, dass Lukeba ganz normal läuft. Und Adeyemi stellt seinen Fuß vor sein Bein und er läuft rein. Und er denkt. Das ist sogar ein Foul.
Ja, aber er will ja den Ball eigentlich klären. Richtig? Lukeba, in diesem Fall. So, Adeyemi ist aber mit seinem Fuß ja vorher.
Ja,
und dann gibt es ja den Treffer. Nehmen wir die Szene, die wir nachher haben mit Harry Kane, der eigentlich den Ball befreien will in dieser Situation, wo es den Elfmeter gibt, wo es auch einen klaren Treffer gibt. Und dementsprechend Elfmeter ist doch fast 1:1 dieselbe Situation.
Und Steffen, ich würde mir so wünschen, dass es mal bei so einer Situation auch darum geht, ist da Absicht dahinter oder nicht? Aber das haben wir schon längst überstanden. Also es geht ja nicht darum, macht Lukeba das absichtlich, sondern er trifft ihn, der Kontakt ist da und damit wird eine klare Torchance verhindert. Und Adeyemi läuft 36 km/h schnell. Da reicht ein Minimalkontakt, dass er aus dem Bewegungsablauf
kommt. Er hätte den Ball gehabt, Also der Ball rollt ja in eine gefährliche Zone für Adeyemi.
Das ist ja genau mein Punkt, der Ball ist ja frei. Und Adeyemi macht diesen Fuß links vor ihm, weil er weiß, danach kommt der Kontakt und danach kriege ich Elfmeter. Das machen die Spieler auch heute ganz bewusst, um diesen Kontakt wie gesagt, mir geht es nicht darum, dass ich jetzt eure Meinung nicht akzeptiere. Das kann man pfeifen. Und ich sage
sogar anders, wenn du anderer Meinung bist, werde ich.
Wenn er pfeift, darf er der VAR ja auch nicht eingreifen.
Also ist er klar am Ball? Weiß ich nicht.
Faul.
Klaus, für dich ist es faul, ist klar, aber... Ja. Kannst du das nachvollziehen, was Steffen
aussagt? Ich bin bei Stefan. Für mich ist die Szene bei Bayern das Gleiche. Es ist unglücklich. Es ist Adeyemi macht es richtig clever. Er stellt den Fuß dazwischen und Lukeba möchte klären, trifft aber nur den Fuß und dann ist es ein Elfmeter. Das haben wir schon relativ häufig gesehen. Ob dann das eher clever ist, eher ungeschickt ist. Ich bleibe dabei, für mich ist es ein Elfmeter.
Okay, das darf auch kein ausschlaggebender Grund sein, ob es clever oder unglücklich
ist. Ja, das sehe ich auch und deswegen sage ich ja, gibt es sowieso immer unterschiedliche Herangehensweisen. Als Spieler selber weiß ich in diesen Momenten, Stefan, wenn du sicher bist, ich habe den Ball und der andere stellt jetzt den Fuß davor, denkst du, Moment mal, das ist ein Foul von ihm in dem Sinne, weil er den Fuß davor stellt und ich will den Ball klären und er dreht es genau andersherum. Ich glaube, dass es auch die zweite Sicht gibt, aber ich glaube, heute bin ich der Einzige.
Wir haben den Schiedsrichter natürlich gefragt und er hat Folgendes gesagt, das schauen wir uns auch einmal an, bitte. Schau mal. Um dich vielleicht ein bisschen da zu unterstützen. So, Adeyemi macht nur eine Bewegung nach links und stellt sein linkes Bein rein. Deswegen für mich kein Foul und kein Elfmeter.
Ist ein bisschen, was ich sage. Und gleichzeitig hat er auch noch nicht den Ball.
Gut, jetzt würden wir sagen, was soll der Schiedsrichter anderes sagen? Wahrscheinlich.
Nein. Aber der wird doch umgeholzt. Er kann nicht mehr weiterlaufen. Ich finde, Niko Kovac hat, der war ja Judoka, glaube ich, hat er gesagt, ne? Als er 13, 14 war, so legt man jemanden auf die Matte. Und also ich meine, wenn das kein Foul ist, dann weiß ich es nicht mehr. Wirklich nicht.
Also nochmal, habt ihr
gesehen? Ja, ich habe es ja auch gesehen.
Hast du Lukeba beobachtet? Das war das Wichtige.
Lukeba, ja, ist mir doch egal.
Für den, Adeyemi kann der hat ihn doch nicht umgeholzt. Dann ist es eher ein Unfall. Aber der hat ihn noch nicht umgeholzt. Das ist ja dann...
Aber es ist natürlich und logischerweise nicht gewollt und es ist unglücklich. Aber den Treffer gibt das doch in der Aktion. Und wenn es einen Treffer gibt, dann ist es Foul oder Elfmeter.
Ja, oder nicht?
Ja, für dich nicht.
So, aber für mich nicht. Weil, wie gesagt, jeder Kontakt, dann will ich das nicht zweites Mal sagen. Weil wir kommen nämlich dahin, wenn wir nachher noch diskutieren. Jeder Kontakt wird mittlerweile gepfiffen und gefordert, um Elfmeter zu gehen. Da sind wir bei den Schiedsrichtern.
Aber du nimmst doch durch diesen Treffer, der ja klar erkennbar ist, Adeyemi ganz klar die Möglichkeit, aufs Tor zu schießen.
Nein, Adeyemi hat doch den Ball noch nicht, Effe. Er stellt den Fuß rein, genau wie es der Schiedsrichter sagt. Er stellt den Fuß rein, um den Kontakt zu provozieren.
Aber muss man immer den Ball haben, damit es Elfmeter gibt, wenn es einen Kontakt gibt?
Nee, aber es ist eine 50-50-Situation. Und dann ist es automatisch schon Ballbesitz und klares Foul mit dem Kontakt danach.
Jetzt wisst
es ist
ihr,
ein Kontakt, der da ist.
Warum ich nur mit den beiden gerne zusammengespielt habe, nicht gegen die beiden.
Das
war einfach ganz, ganz schwierig. Es ging noch weiter. Im Kabinengang, Riasson soll Folgendes gesagt haben. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen heute. So, da seht ihr es. So eine Pussy, der soll sich erklären, wo ist er? Kommt er gleich zum Interview?
Wen meint er jetzt?
Über wen, redet der jetzt gerade?
Ja. Och, nein, er meint Benjamin Brandt, den Schiedsrichter.
Oh, das. Aber du musst jetzt dazu sagen, dass der DFB schon...
Mit dem,
genau.
Hätte dir das nicht passieren können, sowas?
Durchaus.
Ja. Hättest du den DFB gegen dich ermitteln lassen?
Ja, da hast du keine andere Wahl. Ist mir auch sogar schon mal passiert.
Erzähl mal schnell. Was war da?
Nein, das war auch so eine Diskussion.
Hast du was gesagt?
Genau.
Und? So. Bist verkackt?
Ja, dann habe ich das nächste Spiel tatsächlich gespielt und danach haben sie mich dann gesperrt. Das gab es früher noch.
Echt?
Ja.
Ist ja noch abenteuerlicher.
Aber ich habe das nicht gesagt, was da eben stand.
Nee, das ist eine Übersetzung, ne? Das war vom Englischen ins Deutsche, das war die Übersetzung, oder?
Ja, Stefan hat was viel Schlimmeres gesagt, aber das kriegen wir noch raus. Das bekommen wir noch raus. Erstmal macht Ruth weiter mit den Reaktionen, bitte.
Ja, und wir hoffen natürlich, dass sich die Gemüter beruhigen bis zum Mittwoch, wenn Champions League Playoffs wieder anstehen für den BVB. Sie haben ja dieses Spiel noch vor der Brust, Rückspiel gegen Atalanta Bergamo. Im Hinspiel gab es ein 2:0, aber eben ein Spiel mehr als die Bayern jetzt vor dem Klassiker. Und wir begleiten das für Sie im Fan-Talk live auf Sport 1 schon ab 19 Uhr, denn das Spiel geht ja schon um 18.45 Uhr los. Reaktionen, genau, du hast es angesprochen, Thomas, wir haben im Netz geguckt, da wurde natürlich, das kann man sich vorstellen, ganz stark diskutiert, auch über diese Szene, sehr unausgewogen, beide Seiten sind da sehr stark vertreten, der VAR kommt immer schlecht weg in solchen Momenten, da sagt man also, den könnte man sich direkt sparen, aber um auch Steffen nochmal zur Seite zu springen, es gibt natürlich auch die Seite, dass es heißt, der erste Kontakt kommt klar von Adeyemi oben gegen Lukeba und dieser löst die Bewegung von Lukebas Bein überhaupt erst aus. Also die Frage, wer ist da überhaupt zuerst dran und wer löst das Fallen aus, ist also wie gesagt sehr hitzig diskutiert im Netz und wir haben auch noch weitere Stimmen und zwar vom BVB, die hören wir uns jetzt an nach dem Spiel.
Klarer Elfmeter, also dass man den nicht geben kann oder gibt, das ist für mich eine Frechheit, weil ich habe gerade noch mal in der Kabine gesehen, der trifft nur sein Bein und will den Ball sogar wegschießen.
Ich kann dem Schiedsrichter jetzt keinen Vorwurf machen, weil bei der Geschwindigkeit bzw. aus dem Winkel, wo er vielleicht steht, kann er nicht alles sehen. Aber dafür haben wir den VAR und der VAR muss ganz klar sagen, das ist, ich war Judoka früher, ja, und das ist eine Innensichel oder Außensichel, je nachdem, wie Sie es sehen. Und das ist ein klares Foul für mich und deswegen hätte es dort schon eigentlich Elfmeter geben müssen.
Das ist für mich unglaublich, dass da auch nicht eingegriffen wird. Also wie gesagt, ich bin keiner, der immer nach dem Spiel drauf, auf sowas drauf hat, aber das ist in so einem entscheidenden Spiel, ist wirklich eine Frechheit, ehrlich.
Dass ich die Situation auch nach mehrmaligem Hinschau ganz anders bewerte, ich glaube, das wird womöglich keinen BVB-Fan und vielleicht auch ganz viele Fußballfans nicht überraschen. Für mich ist es ein klarer Elfmeter und hätte das Spiel womöglich auch nochmal verändert.
Ja, wir lernen nie aus. Niko Kovac war also Judoka an der Stelle. Steffen, du warst vor Ort. Wir wollen jetzt auch mal das Spiel, natürlich aufs Spiel eingehen. Und Leipzig hat richtig gut losgelegt. Ne? Wir schauen auf das 1:0. Der Mann, der eigentlich regelmäßig bei Leipzig trifft.
Ja, und das war natürlich klasse von Seiwald. Die Spielverlagerung, Diamandé, fängt auf der linken Seite an. Da sind wir auch noch bei einem wichtigen Punkt. Da ging Riasson klar, zweikampfstark. Baumgartner macht diese Bewegung klasse. Anton denkt, er braucht nicht mitgehen, aber dort im 5-Meter-Raum. Da ist er nämlich noch dran im Zentrum. Mal schauen. Da ist noch Anton nah dran und dann läuft er einfach an ihm vorbei und im richtigen Moment macht er ja auch beim zweiten Tor die Situation klasse. Er konnte gestern auch ein bisschen offensiver spielen, weil Seiwald wieder im zentralen Mittelfeld war. Er hat das Spiel davor gegen Wolfsburg in der Innenverteidigung gespielt und Baumgartner war gestern der Schlüsselspieler. Er hat klasse Bewegung gemacht im richtigen Moment und Diamandé war der zweite Spieler
des auch Spiels. Da ist er, er geht genau in die Lücke rein, ne? Das sieht er natürlich. Da hat er echt
aber eins gegen eins, das ist schon gerade vielleicht der Spieler über Olysee Bayern, ist nochmal, wissen wir, aber Diamandé, der ist gerade in einer Konstellation und das war ein ganz kluger Schachzug auch von Ole Werner, ihn nach links zu holen und Gruder nach rechts, bei Reggiani. Erste Auswärtsspiel, junger Innenverteidiger gegen Diamandé oft und Riasson. Und dann Raum von hinten. Die linke Seite war bärenstark von Leipzig.
Wolltest du Diamandé nicht haben? Oder?
Den würdest du nicht nehmen.
War eventuell ein Regal über unserer Kragenweite. Ja, aber Steffen hat gerade schon gesagt, toller Spieler, außergewöhnlicher Spieler. Wir müssen uns hoffentlich nicht so von seinen Qualitäten in der nächsten Woche überzeugen. Da schauen wir mal, dass wir das ein bisschen besser hinbekommen.
Stimmt.
Nein, ich finde, das Tor sagt vieles über Leipzig aus. Herausragender Außenbahnspieler, ganz schwer zu verteidigen, gerade wenn sie im 1-1 sind. Und Baumgartner ist außergewöhnlich, wie er es immer wieder schafft, aus der Tiefe in die Tiefe zu laufen, immer wieder in die Box zu kommen, immer wieder Abschlusssituationen zu finden, schafft Zuordnungsprobleme. Kurz vorm Tor kommt im 5-Meter-Raum an, die Tore sind aus 3 Metern Torentfernung. Das ist außergewöhnlich. Ich glaube, er steht bei 10 Saisontoren.
Ja.
Das ist gerade für einen zentralen offensiven Mittelfeldspieler schon außergewöhnlich.
Stefan, das 2-0 fast die Kopie des 1-0, kann man sagen. Schauen wir auch mal
Auf. Auch über die linke Seite, diesmal gleich mit David Raum, der dann mit eingreift. Ich glaube, bei dem ersten Tor war ganz entscheidend diese Ballannahme von Diamandé. Aber das ist natürlich auch Raums Stärke. Ne? Der hat immer das Auge für die Jungs, die dann im Zentrum dann auch freistehen. Den wollte er genauso haben. Das ist schon eine extrem starke Seite der Leipziger. Hier denkst du eigentlich, oh, abseits oder nicht, war es nicht. Und dann hat er halt das Auge und kommt direkt wieder in diese Aktion rein.
Lena, andersrum, was macht die Dortmunder Verteidigung da? Die haben sehr viele Räume den Leipzigern gelassen.
Ich bin mir relativ sicher, dass Ole Werner sich nochmal das Champions-League-Spiel gegen Manchester City angeschaut hat. Da gab es baugleich genauso viele Gegentore auf die Art und Weise, Ein bisschen das System auch der Dortmunder entzaubert mit diesen Schienenspielern. Du bist halt, wenn du mit einer Viererkette spielst, und das hat Leipzig, hast du die Flügel doppelt besetzt. Du kannst dann mit Raum, der sehr, sehr offensiv ist, Überzahlsituationen kreieren. Und dann ist der Raum mega frei gewesen hinter Riasson, auch weil Reggiani vielleicht sich nicht getraut hat, aus der Zentrale als Innenverteidiger nach draußen auf den Flügel zu rutschen. Und ja, schon ein bisschen Opfer des Systems, die Dortmunder, und vor allen Dingen auch, weil Niko Kovac nicht wirklich andere Möglichkeiten hat, als in diesem System zu spielen. Es gibt einen klassischen Außenbahnspieler in diesem Kader mit Adeyemi, das war's. Du kannst nicht umstellen. Und deshalb sage ich so, auf allerhöchstem Niveau, und Leipzig war jetzt der erste Gegner wieder, der individuell richtig stark war. Die letzten 6 in der Liga, alles Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, und gegen ganz starke Mannschaften, die individuell auf den Flügeln so top besetzt sind, wird es für Dortmund mit diesem Kader auch, du hast wenig Variabilität, wird es schwer.
Waren aber erstmal auch super Tore. Es gibt ja auch manchmal Tore, die einfach super rausgespielt sind. Nur Riasson tat mir richtig leid, der wäre ganz alleine da.
Ja.
Gerade bei dem ersten Tor, also waren um ihn herum, glaube ich, 15, 20 Meter keine Mannschaftskameraden. Und den dann nicht zu doppeln, alleine gegen den zu spielen, das ist ja furchtbar. Weil du weißt, okay, es wird passieren, und es passierte, und dann steckt er den durch. Und das war zweimal nach dieser Machart. Also es war zu luftig beim Spielbericht.
Zu luftig?
Zu luftig verteidigt, weil im Spielbericht eben, fand ich, war eine schöne Formulierung. Es war zu luftig da.
Luftig verteidigt, auch schön, ja. Dann schauen wir auf das Anschlusstor von Borussia Dortmund. Standardsituation. Klaus, wie ist das bei euch eigentlich? Hast du einen speziellen Trainer dafür?
Wir haben keinen speziellen Trainer, aber wir legen auch einen sehr, sehr großen Wert auf Standardsituationen, offensiv wie defensiv.
Warum stehen mittlerweile so viele eigentlich vor dem Torwart? Weil das den Torwart dann behindert, rauszukommen, richtig?
Absolut, das ist eine Full-House-Variante, wo halt
eine was?
Full House, so nennen wir es.
Full House,
ja. Wo halt ganz viele Spieler im 5-Meter-Raum stehen. Macht es halt unglaublich schwer für den Torwart, sich da Platz zu verschaffen. Und ja, wie man hier sieht, braucht man ja manchmal sogar nicht die eigenen Spieler, sondern dann übernehmen ja sogar manchmal unfreiwillig die Gegenspieler den Job. Und da kann viel passieren.
Wow, echt? Die Eckbälle müssen dementsprechend auch geschlagen werden, hast du eben mal gesagt. Ne? Haben wir kurz drüber gesprochen?
Das ist ja, wir haben es ja letzte Woche schon gehabt, das ist ja so ein Trend mittlerweile in der Bundesliga, dass sie genau so stellen.
Hier ist der Block auch dann da, ne?
Genau, du hast halt diese 5, 6 oder auch 7, die musst du decken, so dann bist du bei 10, 14 Leute im Strafraum, und dementsprechend kann der Torwart gar nicht eingreifen, und das macht das unfassbar schwer, wenn du gute Schützen hast. Und das haben die Dortmunder, das haben viele andere auch. Das ist, wie gesagt, so ein Trend in der Bundesliga. Ja.
Warum stellt man keinen, warum sind alle eigenen Spieler in der Box, wenn sie verteidigen bei einer Standardsituation, Klaus? Warum lasse ich nicht einen vorne stehen, damit ich 2 gegnerische Spieler auch dort binde?
Wir haben es in den letzten Spielen probiert. Wir hatten 2 Spieler vorne gelassen.
Hätte ich besser zugucken müssen, wolltest du sagen. Ja, okay.
Genau.
Ist in Ordnung?
Am Ende ist es ja auch eine Philosophiefrage, ob du erstmal aufs Verteidigen gehst oder ob du den Gegner auch diese Aufgabe stellst, darauf zu reagieren, wenn du 2 vorne lässt. Hast ein bisschen mehr Raum dann. Am Ende sind es immer die Themen, wenn Leipzig 2 vorne gelassen hätte, wäre es möglicherweise anders gelaufen. Aber am Ende, wenn der Ball reingeht, diskutieren wir, warum sind 2 Spieler vorne und nicht hinten, ist am Ende.
Nee. Ja, ja. Komm, muss mal anfangen hier. Ist egal, was du sagen wolltest. Klaus, Premiere. So.
Nein, weil es ja auch eine Philosophiefrage des Trainers ist.
Ja.
Entweder Manndeckung, Raumdeckung oder kombinierte Mann-Raumdeckung. Das sind die Fakten. Und wenn du dich entscheidest für Manndeckung, dann hast du eben so viele Spieler plötzlich im 5-Meter-Raum, dann ist der Torhüter nicht in der Lage, von da fort rauszukommen, sondern dann hast du eben die Konstellation, dass da so viele Spieler sind. Und dann ist es die Frage, ob der Trainer will, dass er eben dann 2 Spieler vorne lässt. Das kann er übrigens jederzeit machen. Die meisten, was ich persönlich richtig finde, solltest aber erstmal verteidigen. Weil wenn du im Strafraum einen mehr hast und du hast vorne 2 zu stehen, aber da kommt der Ball gar nicht hin, sondern zu dem Freien im Strafraum, dann steht es 1-0.
So, und du darfst den Spielstand nicht vergessen, es stand 2-0 für Leipzig. Dementsprechend gehst du ja erstmal aus Verteidigung, logischerweise.
Gut, schauen wir uns den Ausgleich noch an. Also, Borussia Dortmund hat nicht aufgesteckt. Stefan, dann wieder Adeyemi.
Ja, erstmal wieder Julian Brandt mit seiner,
der reingekommen ist, damals,
mit seinem tiefen Pass. Und dann siehst du einfach dieses Tempo von Adeyemi, der das denn aufreißen kann, wenn er anzieht. Entscheidend hier war die scharfe Hereingabe. Also wenn er den so lasch spielen würde, hätte Leipzig das verteidigen können. Entscheidend ist hier die Schärfe, ne? So dass er mit dieser Schärfe auf den zweiten Pfosten kommt. Silva ist da. Ich glaube, weil du hast ja vorhin gesagt, ich verstehe die Freude bei Dortmund nicht nach dem 2-2. Ich verstehe sehr wohl die Freude, weil es war ja nicht irgendwie Laufkundschaft. Und du lagst 2.
Stefan,
du
lagst, Laufkundschaft ist, glaube ich, ja.
Du lagst 2-0 hinten. Hast eine schwierige englische Woche hinter dir. Ja. Warte, da fehlt noch einer.
Ja, da fehlt noch einer, Sven.
Da fehlt noch einer. Was? Fehlt noch einer, Entschuldigung.
Ja. Und Dresdner Spiel, das zeigt eigentlich für die Moral der Dortmunder. Und ich sehe das eher als Punkt Gewinn. Hm. Und wir haben ja am Anfang diskutiert, 8 Punkte sind die Bayern weg. Ja, sollte Dortmund gewinnen, -3, wo stehen wir denn? Sind wir bei 5, sind wir übrigens bei 1,5 Spielen oder 2. Also, wir schauen mal, was passiert.
Hast genau hingeguckt, ne? Leipzig kommt jetzt, ne? Ja. Die fangen immer gut an, hast du dir gemerkt, ne? Und dann brechen sie ein. Also am besten nicht in Rückstand geraten und dann zuschlagen, oder? Ganz einfach, ne?
Wir haben ein sehr gutes Trainerteam, sehr gute Analyseabteilung. Die werden sich bestens vorbereiten. Wir haben im Hinspiel nicht so schlecht ausgesehen.
Ja.
Deswegen sind wir zuversichtlich, aber kommt schon sehr hohe Qualität auf uns zu, das wissen wir.
Ja, aber zu Hause geht was, ne? Oder?
Im Volkspark geht viel.
Reden wir natürlich auch gleich drüber, aber dann wollen wir noch über den Trainer des FC Bayern reden auf der PK am Freitag vor dem Spiel. Denkwürdige Worte, das alles gleich bei uns hier im Doppelpass. Also, kurze Pause, bis gleich. So, live aus dem Heldenhotel am Münchner Flughafen, der Doppelpass. Herzlich willkommen zurück. Der HSV ist sicherlich eine der positiven Überraschungen der Rückrunde. Aber es gibt noch eine andere Mannschaft und das geht ein bisschen unter, gut, kann man sagen. Ne?
Ja, ein weiteres Team der Stunde, kann man so sagen. Der FC Augsburg hat den nächsten Sieg geholt gegen Wolfsburg. Und seit Manuel Baum Trainer ist, läuft es da jetzt gerade richtig gut. Also wenn wir mal auf die Tabelle blicken, sehen wir, sie führen ihre Hälfte der Tabellenseite an. Also sind da auf Rang 10 über dem HSV, wie wir feststellen können. Können wir gleich drüber sprechen, inwieweit das ein Konkurrent für euch ist, sind also punktgleich mit Union Berlin aktuell und haben seit dem Trainerwechsel 5 Siege, 3 Niederlagen, 3 Unentschieden geholt, also 18 Punkte. Das ist der beste Rückrundenstart der Vereinsgeschichte. Manuel Baum seit dem 13. Spieltag ja auf der FCA-Trainerbank und das hat sich also auf alle Fälle schon so bezahlt gemacht. Wenn wir auf die Baum-Tabelle blicken, die wir hier sehen, dann sehen wir auch, da stehen sie sogar auf Rang 5. Seit der neue Trainer da das Amt übernommen hat. Also ist die Frage, wo es noch hingehen kann in dieser Saison mit dem FC Augsburg und wie in euren Gefilden in der Tabelle sich da so aufhält. Ist das ein Konkurrent für euch?
Also zunächst mal, wir waren vor dem Spieltag, glaube ich, Tabellenneunter und ich würde uns absolut zu den Mannschaften zählen, die um den Klassenerhalt kämpfen, die absolut da im Konkurrenzkampf um die unteren Plätze sind und jetzt ist Augsburg an uns vorbeigezogen. Ich würde sie trotzdem in diese Nummer der Mannschaften mit einrechnen, aber sie machen in der Tat einen richtig guten Job und vor allen Dingen, seit Manuel Baum übernommen hat, beeindruckende Punktausbeute, ja.
Wieder ein Trainer, der den Verein auch kennt und den man dann zurückgeholt hat. Wir schauen mal auf den Siegtreffer gestern in Wolfsburg. Für die ist übrigens auch ganz, ganz eng wird, Stefan.
Ja, absolut.
Also Sie sind zweimal zurückgekommen, Rückstand gehabt,
ja, Augsburger. Und auch nach dem 2-2, hier Spielstand 2-2, überhaupt noch auf das Dritte zu gehen, diese Chance auch zu wollen und zu nutzen dann, außergewöhnlich. Aber das spricht gerade ja eigentlich über diese Verfassung, in der sich Augsburg eben befindet. Sehr selbstbewusst. Sie glauben wieder an sich und deswegen stehen sie jetzt in der Tabelle auch da, wo sie stehen. Normalerweise nimmst du den Punkt mit und sagst, komm, 2-2 in Wolfsburg ist jetzt nicht so verkehrt, aber die haben mittlerweile so eine breite Brust, dass sie aufs Dritte gehen und sich belohnt haben.
Steffen, erstes hieß es ja, Manuel Baum, ne, kurzfristig, jetzt bis Saisonende, dann geht es nochmal weiter oder wie?
Ja, sieht ganz danach aus. Anfang der Saison war er noch ein Nachwuchsleiter bei Leipzig. Also das geht alles ganz schnell im Fußballgeschäft, das muss man mal einordnen. Aber Manuel selber liebt den Trainerjob. Und Augsburg ist vielleicht auch sein Verein. Das ist dann manchmal so, da hast du dann eben auch
weil du alle Leute kennst und einfach auch das Gefühl, ich bin wieder zu Hause, dann hast du Erfolg, das passt. Eben ganz im Gegenteil zu Sandro Wagner, um es einfach nochmal einzuordnen, da funktioniert es eben. Und das ist natürlich eine Geschichte. Ne? Rex Bejay gestern, der ist Wolfsburger mit Leib und Seele, seine ganze Familie und schießt das entscheidende Tor. Also das sind ja immer noch die Randerscheinungen, ne? Das, was dann alles dann im Fußball passieren kann und zieht Wolfsburg jetzt so extrem in den Abstiegskampf. Ich weiß gar nicht, ob er heute Morgen lachen konnte, Rex Bejay.
Vor einer Geisterkulisse. Ne? Also da musste ich sagen, da blutete mir das Herz, als ich gestern erfahren habe, dass da 15.000 Zuschauer in Wolfsburg waren, wo wirklich denen da das Wasser bis zum Hals steht und die Situation echt super gefährlich ist. Das macht was mit mir, diese Zahlen. Wenn ich sehe, was für Riesenmannschaften in der zweiten Liga rumturnen und dann haben wir dieses Spiel. Also das ist auch ein Punkt, den ich hier gerne mal setzen will, weil das finde ich schon bemerkenswert.
Weißt du was, dann komm mal zum Hart. Ja, das stimmt.
Ja, wirklich.
Ja, hast du recht.
15.000.
Ich bin jetzt mal ein bisschen parteiisch und sag, komm einfach zum HSV, da ist immer voll und so weiter.
Ja,
ne? Darüber reden wir jetzt auch gleich, über die Erfolgsstory im Moment in Hamburg. Nach nur einem Spot geht's los. So, Klaus Koster, erste Mal heute im Doppelpass. Wir sehen auch das schöne Trikot, ne, Klaus? Hast du mit designt sozusagen?
Nein, ich habe es auch tatsächlich am Neujahrsempfang am Montag das erste Mal in dieser Form gesehen. Aber es ist gut geworden.
Wie fühlt sich so an im Moment? Verlieren kennt er gar nicht mehr, oder?
Ja, es fühlt sich gut an, weil der Prozess gut ist, weil wir auf einem guten Weg sind, weil wir das Gefühl haben, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt. Und trotzdem bewerten wir die Dinge nicht über, weil wir auch in den Phasen, als es nicht so gut lief, gerade zum Beginn der Saison, die Ruhe behalten haben, inhaltlich geblieben sind. Und jetzt freuen wir uns natürlich, dass es in die richtige Richtung sich entwickelt, aber wir bleiben wach und wir bleiben aufmerksam.
Freitag fing es auch dann nicht so gut an, Stefan, 42. Minute, Führung für Mainz, das am Geburtstag von Urs Fischer. So.
Nein, also erstmal eine gute Hereingabe.
Den macht er nicht schlecht, ne?
Amiri natürlich sauber getroffen, ist halt technisch hochversiert, trifft in der Rückrunde ohne Ende. Ganz wichtiger Spieler für Mainz. So einen kannst du dir aber mal fangen. Ne? Also es gibt halt auch so Dinge und Tore, die kannst du dann nicht verhindern. Wenn du aus diesem Winkel eben hinten ins lange Eck triffst, so sauber, das ist schon schwer zu verhindern.
Konnte man nicht verhindern, Klaus? Ja, siehst du wahrscheinlich wieder anders, ne?
Sehe ich logischerweise ein klein wenig anders. Ja, wir haben auf dem Flügel die 2-gegen-2-Situation nicht gut verteidigt und dann in der Mitte bei der Boxverteidigung müssen wir einfach einen Meter, zwei Meter näher dran sein, einfach aufmerksamer, einen Schritt eher an Amiri ranschieben. Aber da hat Stefan natürlich absolut recht. Amiri hat eine außergewöhnliche Qualität und wie er den nimmt, dann kann man es am Ende nicht mehr verteidigen, weil den machen nicht so viele so, wie er den da genommen hat.
War eigentlich ein... Vor der Halbzeit ist immer ein blöder Zeitpunkt, aber auch so vom Spielverlauf her war es völlig überraschend dann, oder? Fandst du nicht? Hatte ich das so ein bisschen? Was war denn in der Halbzeit los?
Ja, in der Halbzeit sind wir eigentlich dabei geblieben, dass das Trainerteam analysiert hat, die erste halbe
Stunde. Schaut ihr euch die Szene dann auch nochmal an, oder was?
Ja, das Tor, jetzt haben wir uns nicht angeschaut, aber wir haben ein paar inhaltliche Dinge korrigiert.
Ah, okay.
Die Trainer haben die erste Halbzeit analysiert, haben nochmal daran gefeilt, was wir in der zweiten Halbzeit nochmal nachjustieren wollen. Die erste halbe Stunde war, glaube ich, richtig gut. Danach wurde es etwas weniger. Aber am Ende des Tages haben sie ja die richtigen Entscheidungen getroffen.
Es war ein Kampfspiel, kann man sagen, Lena. Wir schauen mal auf eine Szene. Mainz durfte sogar bis zum Ende mit elf Spielern das Ganze beenden. Was war die erste? War es eine strittige Situation? Ja oder nein? Silas?
Ja, offene
Sohle. Schon vorbelastet.
Auch vorbelastet. Da würde ich sagen, das war ja in der ersten Halbzeit, wo man dann noch so ein bisschen sagt, okay, manchmal kann ich dann auch den Schiri verstehen, dass er dann nicht direkt die Rote zieht in der ersten Halbzeit. Aber es gab ja noch eine andere Situation.
Aber bleib mal bei der.
Ja.
War das für dich jetzt? Für mich war das jetzt.
Also
keine gelbe Karte.
Es war nicht,
das jetzt nicht so schlimm, Entschuldigung.
Es war nicht so strittig wie die zweite Situation.
Nee, du widersprich mir ruhig, komm.
Wie, das war nicht gelb? Thomas, können wir vielleicht das nochmal, können wir uns das nochmal angucken? Ich meine, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, sind Highland Games hier oder was? Können wir das nochmal sehen?
Ich wollte jetzt wieder sagen, das ist ein...
Wenn das nicht gelb ist.
Aber er geht doch zum Ball.
Oder? Ja, das, jetzt sehe ich ja. Moment, ich sehe es ja noch nicht.
Ach so.
Da.
Das ist halt offene Sohle, ne? Also, das ist eigentlich dann gelb.
Stefan?
Ja, absolut richtig.
Danke. Danke.
Jetzt werden wieder die gefragt, die nie Zweikämpfe gemacht haben.
Nein, bitte, aber. Oder? So ja. Eindeutig.
Ja, aber Helmes trifft ja. ihn doch wirklich mit ja. der Sohle.
Bumm!
Aber er will den Ball spielen.
So,
da ist genau. ja Thomas schon richtig.
Dankeschön.
So. Also, nein, aber wie gesagt.
Das war nicht abgesprochen.
Nein, nein, ich weiß, ich bin heute immer auf der anderen Seite. Mach ich einfach. Weil es eben in grundsätzlich im Fußball auch in die falsche Richtung geht. Das wird immer alles gleich von jedem Schiedsrichter und wir fordern immer alle jede Karte. Und in zwei. Effe, wie viele Fouls hast du im Spiel gemacht? Hast, glaube ich, nie eine rote bekommen, aber Minimum 3 bis 4. Heute sind zwei Fouls und dann kriegst du sofort rot oder aber gelb-rot und wird von uns allen gefordert. Ich glaube, dass das nicht gut ist. Das will ich damit sagen. Und mach klar, das, ja. bist du Hamburger jetzt. Nee. Ich bin aber neutral. Und ich,
ja, aber
sehe,
das ist doch
ich sehe, ich sehe, Silas, der sieht den Ball kommen, der genau. sieht den Hamburger Spieler gar nicht.
Genau,
und will einfach zum Ball gehen. Ja. So. Und dann ist die offene Sohle da.
Halt. Klar.
Du hast gespielt. Und dann ist natürlich ein Kontakt da. Aber das ist keine Absicht und er will den Ball spielen.
Es zählt halt nicht immer Absicht. Ja. Das ist leider das Problem.
Nee, aber dann ist es auch nicht immer eine gelbe Karte.
Ja. Ich wollte auch immer den Ball spielen. Ja. 114 gelbe Karten.
Ja, dreimal.
Schatz, ich kann dir alles erklären.
Also, da war zumindest der Ball mal in der Nähe, sagen wir es mal so. Aber Klaus, du hast eine andere Warnung.
Ja,
ist
doch klar.
Der Ball war in der Nähe. Mir geht es gar nicht so sehr um diese Szene isoliert als solche. Worum es mir geht, ja. und das wird man wahrscheinlich nicht in eine Gänze verändern können, ist, wir sehen jede Woche unterschiedliche Spielszenen und wir selber nehmen ja unsere Spiele wahr. Und für was für Situationen wir, wenn ich an unser Stuttgart-Spiel denke, Alex Rossing-Lele sieht, der kriegt eine gelb-rote Karte für deutlich weniger. Und das ist das Problem, was es für uns dann schwer nachvollziehbar macht, wenn man dann die Verhältnismäßigkeit sieht, eine Woche so, eine Woche so oder im Extremfall. Du siehst ein Freitagabendspiel und am Samstag oder Sonntag passiert die exakt gleiche Situation und es wird eben anders entschieden. Nichtsdestotrotz ist das am Ende für mich eine gelb-rote Karte. Wir können über Fingerspitzengefühl, den Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit, beide Augen zu und so weiter, können wir darüber diskutieren. Aber wenn wir das, den Zweikampf isoliert betrachten, bleibe ich trotzdem bei gelb-rot. Und es ist auch bezeichnend, dass sowohl Silas, der dann auch am Tor natürlich noch beteiligt ist ja auch klar, dass sowohl Silas als auch Dominik Kor unmittelbar nach ihrem
zweiten Fall Hardcore kam ja noch danach.
Ja, ausgewechselt werden. Übrigens, Stefan, er ist auf dem Weg, dich einzuholen mit gelben Karten. Er hat jetzt, glaube ich, 108, du hast 115 oder 14, ne? Wie du gesagt hast.
Ja.
Also, jetzt bist du bald los, den Rekord.
Aber keine Wenn rote. Hast du eine rote gehabt?
Ach, gelb-rote.
Ja, das sage ich deswegen.
Ja, aber
war nicht. Rote. Nein, Chor nein. hat ja schon 10 rote, glaube ich.
Ja, aber ungerecht, unbegründet.
Ach so.
Ja,
9. Ich wollte halt immer den Ball spielen. Ne?
Genau. Wollte,
nur 9.
Wollte ja, nur Dominik Chor hat den Ball sogar hier gespielt in der Szene. Also auch, würde ich sagen, ne? Oder? Da kommt sie hoffentlich. So. Klaus, dies meinst du, ne?
Ja, das ist die erste Gelbe.
Nee, das ist hier die, guck.
Ja, das ist seine erste Gelbe.
Ja, ihr müsst auch was sagen.
Nee, ich habe gesagt, da hab ich gesagt, ist faul.
Ja, das ist weniger gelb als das Gelb eben. Was nicht gegeben wurde. Also das, ne, das was Klaus eben sagte. Verhältnismäßig.
Aber das war nicht die Szene. Es gab noch eine zweite Konkur, wo er keine gelbe bekommen hat, die wesentlich klarer war.
Ja. Und das wäre die zum Feldverweis gewesen, ja.
Ja, ist super, die habe ich rausgeschmissen. Ja, weil es auch
hast du nicht?
Nein, die habe ich nicht. Nee, hab ich nicht.
Thomas, ich kann dir nicht jedes Mal helfen.
Ja, ja,
es gab aber noch eine ganz krasse, oder? Die zweite?
Ja, die zweite war im
Strafraum. Und dann ist er trotzdem geblieben. Ja, das war das krasse Ding. Ja.
Ja.
Naja,
versendet sich. Ich kann euch nicht widersprechen an der Stelle, muss ich sagen.
Ja. Ich finde es immer noch nicht so klar.
Okay.
Wie das mal weiter diskutieren. Ne? Ich weiß, ist doch klar, aber ich weiß doch, was du denkst. Frag mal Urs Fischer. Mhm. Ja. Der hat klug reagiert, beide runtergenommen. Ein bisschen habt ihr ja recht, ist ja gut.
So, kommen wir wieder zurück. Hören wir erstmal den Trainer, Merlin Polzin, nach dem Spiel, was er... Ich finde das ganz interessant, was er sagt. Wir hören uns das mal an. Pass auf.
Wenn du hier Freitagabend bestehen möchtest, dann geht es nicht nur um Selbstverständnis auf einem Platz, der vielleicht auch schon bessere Tage erlebt hat, sondern es geht dann auch darum, dann vom Kopf her und vom Herzen her da zu sein. Dann haben wir als Trainer unterschiedliche Möglichkeiten und sicherlich ist eine Emotionalität von außen reinzubringen, dann in einem fairen Maße, ist mir auch wichtig an der Stelle zu sagen, es geht bei den Jungs oder bei mir dann immer darum, das Spiel bestmöglich zu beeinflussen, aber es ist nie unfair oder es fallen Worte, die da nicht hingehören und das hat auch heute uns geholfen. Ich weiß aber ehrlicherweise nicht, wer dann noch was bekommen hat. Klar wollen wir uns da verbessern, aber es geht dann auch immer um den Austausch, den man miteinander hat. Ich glaube, es sind alle daran interessiert, habe ich schon häufiger gesagt, das Produkt Fußball-Bundesliga bestmöglich attraktiv zu gestalten. Und da gehört ein gutes Miteinander. Und damit meine ich explizit dann nicht die Kollegen auf Mainzer Seite, sondern vielleicht dann eher das Schiedsrichtergespann. Das gehört dazu. Das war vom Schiedsrichter in der Halbzeit gegeben, als er mit Urs und mir nochmal gesprochen hat über die eine oder andere Situation. Das fand ich ja auf jeden Fall lobenswert. Und das nehmen wir auch heute mit.
Was habe ich? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Du bist ja auch immer auf der Bank unten, ne? Dass es ein taktisches Mittel ist, ab und zu mal auch ein bisschen da reinzurufen, ein bisschen zu provozieren. Wechselt ihr euch da ab oder wie macht ihr das dann?
Das weiß ich gar nicht. Natürlich,
das hat er aber gesagt.
Ja, natürlich sind wir auch emotional und vor allem unser Trainerteam. So, unser Trainerteam ist sehr emotional. Ja. Ich bin übrigens noch ohne gelbe Karten, das vielleicht mal an der Stelle dazu erwähnt. Also die Trainer sind emotional, das finde ich, das muss auch so sein, solange es im Rahmen ist. Und da sind wir ja auch sicherlich nicht die Einzigen in der Bundesliga. Ich möchte auch mal eine Lanze für die Schiedsrichter oder den vierten Offiziellen brechen. Es ist nicht so einfach, zwischen diesen Bänken permanent zu moderieren. Aber was das Allerwichtigste ist, und das war vielleicht am Freitag unser Kritikpunkt, das Allerwichtigste ist, was auf dem Platz für Entscheidungen getroffen werden und was auf dem Platz für Fouls oder Zweikämpfe stattfinden. Und dass man sich weniger mit der Moderation der Ersatzbänke, sich weniger um die Moderation der Ersatzbänke kümmert, sondern wirklich den Fokus auch als vierter Offizieller mit auf dem Spielfeld hat.
Ja, da bin ich ja bei dir, da bin ich ja bei dir. Aber trotzdem setzt ihr das ja ein, scheinbar, um da ein bisschen, auch um die eigenen Spieler wach zu machen?
Die Frage bezog sich auf die gelben Karten, die auf der Bank.
Ja, das habe ich schon verstanden.
Die gefallen sind. Und in diesem Fall war es ein emotionales Spiel. Wir hatten eine verspätete Anreise. Der Platz, hat Merlin ja auch gesagt, war nicht im besten Zustand.
Es hat ein bisschen geregnet.
Es war ein richtiges Kampfspiel. Ja. Und da ist es vielleicht auch mal so, dass man sich seinen Emotionshaushalt nicht ganz komplett unter Kontrolle hat. Kritische Entscheidung kam auch noch dazu, also von daher können wir vielleicht auch besser regeln.
Es war ein bisschen emotional auf jeden Fall. Schauen wir auf den Ausgleich noch. Das werden wir jetzt gar nicht geben dürfen. Ne? Viera, Freistoß, glücklich abgefälscht, drin, egal erstmal.
Ja, also mit der Mauer ist ja auch eigentlich der Plan dann aufgegangen, dass die Schiris mit so viel beschäftigt sind, aber nicht mit dem Stellen einer Mauer. Da haben sich die Mainzer ja wirklich zu Recht aufgeregt. Und da gibt ja die Regel mit dem 1 Meter Abstand zur Mauer und ist ja hier in dem Fall nicht gegeben. Eigentlich ein irregulärer Treffer, oder? Also wenn wir über den Videoassi sprechen, ich kann da die Mainzer ich kann die Hamburger Aufregung mit den nicht gegebenen gelben Karten verstehen. Und ich kann die Mainzer Aufregung komplett verstehen, dass hier ein Hamburger in der Mainzer Mauer steht.
Ich bin nicht so regelkundig. Ich weiß nicht, ob das ein Fall für ein VAR ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass der VAR bei dieser Spielsituation nicht eingreift.
Aber der Schiedsrichter sieht das ja dann.
Genau, also
wenn
der Schiedsrichter das sieht und das erkennt.
Naja, ist ein ruhender Ball. Guck mal, und da ist die Mauer. Das muss er ja eigentlich sehen, oder?
Sind wir uns also statischer kann ein Moment nicht sein. Also oder? Den kann man ja
wobei, sehen. Wobei, Mauer, oder? Remberg natürlich auch im Moment der Ausführung vom Mainzer Gegenspieler noch einen Schritt näher an die Mainzer Mauer herangeschoben wird. Ja, wenn er es sieht, wenn er es so entscheidet und die Regel ist so, dann können wir uns natürlich
noch. Aber du willst jetzt nicht sagen, Foul von Mainz, ne?
Oder nein, aber der Spieler Abstand. Nein, es geht um den Abstand.
Guck mal, da steht
er. Ja, genau. Und jetzt wird er einfach nochmal 20 Zentimeter näher rangeschoben. Ja, wenn er es sieht, dann, wenn er sieht,
wenn
dann
das ist es auch Meter in Ordnung. Ist, dann bin ich 4 Meter lang. Also das ist ja,
aber steht ja schon nah. Aber auch die Entscheidung habe ja nicht ich getroffen. Ne?
Nein,
das hat doch keiner.
Aber vielleicht so, um auch mal aufs Sportliche, wir reden sehr viel über den VAR heute, sehr viel über Schiedsrichter. Ich fand die Situation auch irgendwie ein bisschen bezeichnend für die Form aktuell vom HSV. Lassen sich vom Rückstand da nicht irritieren. Auch derjenige, der das Tor dann, wenn auch ein bisschen glücklich erzielt hat, war Bio Viera. Man hat so ein bisschen Rafael van der Vaart-Vibes bei ihm. Einer der brillantesten Fußballer, glaube ich, die man lange in Hamburg gesehen hat. Absoluter Top-Transfer und ich glaube schon, Schande über mein Haupt. Ich wurde, glaube ich, mal Mitte August gefragt, was die erste Trainerentlassung in der Bundesliga ist. Ich habe Merlin Polzin gesagt. Ich möchte an dieser Stelle sagen, das war vor dem 31. August, sollte meiner Meinung nach Feiertag in Hamburg werden, was da an Transfers noch getätigt worden ist mit Vuskovic, mit Lokonga, mit diesem Fabio Vieira. Das hat die ganze Saison verändert und von daher, ich glaube, Klaus Costa nennt man schon das Diamantauge des Nordens, aber das war richtig stark.
Ja. Jetzt reißt aber alles raus hier. So. Aber eine perfekte Überleitung, Lena. Wir reden jetzt intensiv darüber, schauen aber erstmal auf das große Ganze beim HSV. Erst endlich wieder erste Fußball-Bundesliga.
Der Dino tanzt wieder erstklassig. Nach 7 Jahren Abwesenheit kehrt der HSV 2025 heim in die Bundesliga. Und mit dem HSV kommt auch wieder die ganze Wucht der zweitgrößten Stadt Deutschlands zurück ins Oberhaus. Stadion und Fans inklusive. Der HSV fehlte der Bundesliga vielleicht noch mehr als die Bundesliga dem HSV. Doch der Dino kam zurück, um wieder lange zu bleiben. Die erste Maßnahme: Kaderumbau total. Viele Aufstiegshelden müssen gehen. Stefan Kunz, Klaus Costa und Trainer Merlin Polzin bauen ein dominantes Zweitligateam um in eine gut stehende, blitzschnelle Kontermannschaft und erleben damit zu Saisonbeginn, zum Beispiel gegen St. Pauli, erstmal einen Fehlstart. Der HSV behält trotzdem die Nerven und hat Stand jetzt mit der Typveränderung Erfolg. Noch keine Niederlage in der Rückrunde, aktuell gesichertes Mittelfeld. Europa ist näher als die Relegation. Und Klaus Costa, dessen Transfers und Leihgeschäfte zum Beispiel mit Vuskovic sehr gut eingeschlagen haben, winkt dafür vielleicht bald eine Beförderung. Sein Anteil an der erfolgreichen Comeback-Saison des HSV ist groß. Doch der Trainer hat das Team auf Kurs gebracht. Wir glauben daher, der wichtigste Baumeister des HSV-Erfolgs heißt Merlin Polzin.
Haben wir nicht extra deinetwegen gemacht, muss ich an der Stelle sagen. Wie würdest du den Trainer beschreiben? Was für ein Typ ist er?
Oh, das in wenigen Worten ist schwierig.
Du hast Zeit.
Merlin ist ein absoluter Fachmann und das geht los beim Sportinhaltlichen. Seine Karriere Step by Step hat er sich entwickelt. Und mittlerweile, und das finde ich eigentlich am beeindruckendsten, hat er den Blick fürs große Ganze. Also er hat, als er übernommen hat als Cheftrainer, schnell sein Trainerteam zusammengesetzt und gibt Vertrauen. Er hört die Leute, er hat den Staff mitgenommen, hinter sich gebracht, er delegiert Aufgaben, er hört viel zu, er beobachtet viel, er holt sich viele Impulse auch von außen und filtert für sich so die wesentlichen Themen, die für ihn wichtig sind. Und er ist eine Top-Führungskraft und ist weit mehr als ein reiner Fußballtrainer.
Ja. Das Gefühl hat man auch, weil, finde ich, im ganzen Verein so ein bisschen, ne, dass alle auf ihn hören. Er hat ja auch gleich das System geändert. Ich dachte, wenn wir von der zweiten in die erste Liga kommen, wir müssen das verändern. Ne? Wir müssen den Kader verändern, sowieso, ne? Aber auch das System. Wir müssen anders spielen.
Genau, wir haben nach dem Aufstieg haben wir eine umfassende Analyse gemacht, wo natürlich, was das Sportinhaltliche angeht, das Trainerteam federführend war. Wir haben viel geguckt, was hatten Aufstiegsmannschaften, die in der Bundesliga geblieben sind. Wie war unser Kader, auch was viele Daten, Intensitätswerte angeht, im Vergleich zur ersten Bundesliga. Und wir haben schon einige Rückschlüsse gezogen nach 7 Jahren zweiter Liga, wo du viel dominanten Fußball gespielt hast, wo du viel im Ballbesitz warst, wo du häufiger im letzten Drittel warst und Torchancen kreieren musstest. Dann den Turnaround in der ersten Bundesliga zu schaffen, wie kann man es hinbekommen, dass man wettbewerbsfähig ist. Und es waren schwere Entscheidungen, aber wir haben aus Überzeugung diese Analyse dann auch in die Tat umgesetzt. Und wir wussten, wir brauchen viel mehr Intensität, wir brauchen viel mehr defensive Stabilität und Qualität. Wir müssen einen größeren Fokus auf das Umschaltspiel legen, mehr Tempo, mehr Dynamik auch ins Spiel bekommen, weil die Wege zum Tor logischerweise weiter sind. Und ja, das war ein sehr, sehr großer Umbruch, der aber auf einer detaillierten Analyse fußt. Also es waren keine Panikentscheidungen oder irgendwie Aktionismus. Und dementsprechend sehen wir gerade, hoffen gerade, dass wir uns bestätigt sehen in dem großen Umbruch, den wir im Sommer vollzogen haben.
Stefan, zeichnet das den jetzigen HSV auch aus? So ein Schonlau, ne? Kapitän der Mannschaft, lange Stütze, Selke, viele Tore geschossen. Dann einfach zu sagen, nee, wir trennen uns von denen und wir bauen wirklich neu auf, neu um.
Ja, weil du ja eben eine andere Spielanlage brauchst. Also du musst ja hier unterscheiden, der HSV in der zweiten Liga, eben dominant, viel Ballbesitz und du musst viele Chancen kreieren. Oder der HSV jetzt in der ersten Liga, dann musst du dein System auch ein bisschen umstellen. Ich glaube, das ist euch wirklich sehr, sehr gut gelungen, eben diese Intensität in den Läufen auch reinbringen, auch Spieler zu haben, die Kilometer machen. Aber dann auch so Puzzleteile, finde ich, wie Vieira, der den Unterschied ausmacht, eine unfassbare individuelle Klasse hat. Und damit macht er die Jungs um sich herum wieder besser in der Offensive oder Vuskovic eben in der Defensive. Ich glaube, dass der HSV grundsätzlich eine sehr starke Achse hat, mit Heuer Fernandes, mit Vuskovic, mit Remberg, mit Vieira, dann vorne, egal wen du stellst eigentlich. Und das ist eigentlich dieser Grundstein für einen erfolgreichen Fußball, den der HSV jetzt gerade spielt. Ich glaube, wichtig war für sie, dass sie die Stabilität haben in beide Richtungen. Also erstmal natürlich in der Defensive, aber auch sich nicht nur einigeln, sondern auch mutig nach vorne spielen. Ich glaube, ihr habt 9 Kontertore schon gemacht. Das ist ein absoluter Topwert und er ist eingekriegt im Konter. Das spricht für Stabilität.
Aber das haben sie als erstes, glaube ich, gemacht. Hinten hat er die ganze Zeit gut gestanden. Ne? Also das St. Pauli-Spiel war vielleicht so das Derby. Da haben alle gedacht, boah, das wird nie was. Ne? Wie war das bei dir?
Danach das 0-5 gegen Bayern.
Ja, gut,
nach 3 Spieltagen, da war ich auch bei dir. Ne? Ein Punkt, glaube ich, nach 3 Spieltagen die Vollschleuder gegen Bayern bekommen. Und
Vollschleuder?
Das ist ja für Hamburger ein Trauma eigentlich gegen Bayern. Und dann passiert das schon wieder. Und das jetzt wieder so hinzustellen, ich habe da wirklich großen Respekt. Also für mich ist auch der HSV bislang der große Sieger in dieser Saison. Also
ja, und jetzt mal weg von Taktik und das, was ich da ein bisschen gesagt habe. Ich glaube, für den HSV zählt auch die Fans, die sie haben, also nicht nur in Hamburg, sondern auch auswärts, wie sie unterstützt werden, den Support bekommen. Ich glaube, das ist auch immer noch ein Fund für so eine Mannschaft wie der HSV. Wir haben kurz angesprochen, Wolfsburg, keine Unterstützung, es lebt nicht, HSV lebt und die Stadt lebt. Ich weiß es ja, ich lebe ja auch in Hamburg und ich weiß, wie sehr die den HSV lieben und auch mitmarschieren zu jedem Auswärtsspiel. Und das sind auch ein paar Punkte, die dann aufs Konto draufgehen.
Ja. Und zumal auch die Fallhöhe, ne? Mega groß war. Du hast den Jungen aus der Kurve mit Merlin Polzin, nochmal viel mehr Emotionalität per se. Und dann verletzt sich auch noch der neu erkorene Kapitän mit Yusuf Paulsen, der sozusagen der Anführer sein sollte. Dann verlierst du das Derby. Und dann dachte ich, wie ruhig bleiben sie in Hamburg? Weil wenn du 7 Jahre brauchst, um von der 2. in die 1. Liga zu kommen, dann wirst du alles machen, damit du in dieser 1. Liga bleibst. Und dann könnte es eventuell auch zu einer Trainerentlassung führen. Aber das, was auch Merlin Polzin dann mit Jungs wie Königsdörfer gemacht hat oder Bakariata, der war schon bei der U23 und plötzlich ist er Schienenspieler in der ersten Elf. Königsdörfer, wo die Fans vehement gefordert haben, meine Güte, der trifft das Tor doch nicht. Er stellt offensiv ein bisschen was um, Königsdörfer nicht mehr alleine vorne drin, sondern eher in einem Dreiersturm und plötzlich funktioniert das. Also er macht diese Mannschaft auch besser und ich habe das Gefühl, es kann in 2 Richtungen gehen beim HSV, weil er gerade an einem Spieler auch Europa war. Nicht jetzt, nicht in der nächsten Saison, aber perspektivisch, dieser Standort mit diesem Trainer, wir haben das an einem anderen Ort gesehen, Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart, der hat diese Mannschaft auf dem vorletzten Platz übernommen und hat mit sehr guter Trainerarbeit und einem ruhigen Fabian Wohlgemuth eine Mannschaft geformt, die mittlerweile europäisch steht. Oder es geht den Werder Bremen Weg, die 2020-2021 mit Florian Kohfeldt 11 Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsrang hatten, 6 Spiele verloren hatten und plötzlich wieder mittendrin waren. Also es ist eine neuralgische Situation.
Oder es geht den HSV-Weg. Das ist ja auch möglich, dass es den HSV-Weg geht. Er wird ja jetzt durchgelobt. Ne? Aber eine Sache möchte ich auch noch sagen. Jetzt in der Rückrunde
der HSV und
der Klaus. Ach genau, weil die haben ja so viel Unruhe auch auf der Kommandobrücke gehabt vor 2 Monaten. Ne? Genau, werden wir wahrscheinlich noch drüber sprechen. Den Gleisen zu bleiben und weiter einfach Punkte einzufahren, das nötigt mir größten Respekt.
Ich glaube, das ist das Außergewöhnliche gerade in Hamburg, dass in vielen Situationen Ruhe bewahrt worden ist, zumindest nach außen. Das wirst du bestätigen. Du bist ja auch lange genug dabei. Ich will noch mal zum Trainer was fragen. Also, er hat ja auch viele Vorgänger miterlebt. Tim Walter war lange, Baumgart. Und dann ist er aber auch bereit, ich weiß das, er hat auch von außen Leute dazugenommen. Er wollte einfach mal eine Meinung haben. Wie sehen Sie den HSV? Also ehemalige Spieler, viele Leute, die in Hamburg leben. Zeichnet ihn das auch aus, dass er alle mitnehmen will oder dass er sich alles anhört? Oder wie kannst du das beschreiben?
Er saugt alles auf. Er möchte verstehen, wie das Umfeld funktioniert. Aber Merlin ist Hamburger. Du hast es gerade gesagt, ein Junge aus der Kurve. Der fühlt den Verein mit seinem ganzen Trainerteam. Alle unsere 3 Trainer sind in Hamburg geboren. Das ist was Besonderes. Das ist kein Qualitätskriterium für einen Fußballtrainer. Aber das stiftet natürlich nochmal zusätzlich Identifikation mit dem Club. Und ich habe zum Thema nach dem Bayern-Spiel, ist ja gar nicht so lange her, und war ja auch hier dann am nächsten Flughafen, Morgen, kann ich mich sehr gut daran erinnern, habe ich mit Merlin auch noch drüber gesprochen. Jetzt hatten wir ein sehr interessantes und tiefgründiges Gespräch, weil es war sehr, 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 sehr schwierig. Aber wir waren überzeugt davon, dass wir sehr, sehr viele Einzelteile haben, die wir benötigen für
nach dem 0-5
in München. Dann waren die Transfers noch.
Ja.
Und wir waren sicher, wir haben viele Spieler beisammen, um das große Ganze zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Und wir haben hier gesprochen, ich weiß noch, vom Rückflug. Und er sagt, ja, jetzt ist es unsere Aufgabe, die Einzelteile zum großen Puzzle zusammenzufügen. Und wir haben es aus Überzeugung gemacht. Und deswegen, ja, dann kam der Heidenheim-Sieg, der so ein bisschen mehr erzwungen, als erspielt war. Aber der war natürlich für uns so ein Moment, wo es wirklich auch darum ging, einfach mal die ersten drei Punkte nach Wiederaufstieg einzufahren. Und ja, das hat uns dann natürlich zusätzlich Kraft und Glauben gegeben. Und ja, wir sind froh, dass es dann so gekommen ist, wie es jetzt gerade läuft. Mhm.
Ja. So, ich erfülle ja auch immer gerne die Wünsche meiner Gäste, wie du weißt. Ne?
Ja.
Ja. Wir reden gleich natürlich nochmal über das Puzzleteil. Viele Verträge laufen im Sommer aus. Und ja, wer wird eigentlich Nachfolger von Stefan Kuntz? Also ich hätte eine Idee.
Ja, ich auch.
Wir machen eine kurze Pause hier. Sie können das gewinnen. Bis gleich, sind wir wieder zurück hier. Im Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Hallo von Adeln und Ben, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Doppelpass. Wir sind wieder zurück, immer noch beim Thema Hamburger Sportverein. Spielen eine prima Saison, eine sehr, sehr gute Rückrunde bisher. Aber im Sommer, gut, da könnte es wieder ein bisschen schwieriger werden, ne?
Ja, man muss einfach auch mal gucken, was sich an Transferbilanzen dann wieder zeigen. Aber auf alle Fälle hat der HSV, und da sind wir jetzt bei Klaus Costa natürlich, den Lena schon so toll beschrieben hat für seine Sommertransfers, dass wir sagen, die Bilanz muss man sich wirklich auch mal angucken. Nämlich nicht nur die Kohle, die finde ich relativ überschaubar mit den Ausgaben bei 15,5 Millionen. Also da haben andere Vereine ziemlich viel mehr ausgegeben. Aber die Zu- und Abgänge. Also wenn wir einmal schon sehen, 28 Abgänge, da waren ja wirkliche Säulen dabei mit Schonlau, Selke, mit Ludovic Reis, also um nur ein paar zu nennen. Und dann eben diese 25 Zugänge, also eigentlich einmal den kompletten Kader auf links. Jetzt hat Klaus Costa schon eben diese lange Erfahrung beim HSV seit 2019. Er war ja zuerst Chef-Scout und dann seit 2023 eben Sportdirektor, hat den Vertrag jetzt verlängert und dann im Sommer diesen Bundesliga-Kader auf die Beine gestellt. Transferbilanz zwar minus, aber insgesamt seit 3 Jahren schreibt der HSV schwarze Zahlen. Das sind alles, und jetzt sind wir wieder in der Lobhudelei, wirklich ganz herausragende Fakten, die natürlich auch dazu beitragen, dass man jetzt sieht, das hatte Hand und Fuß. Das ist also wirklich ein Transfersommer à la Bonheur gewesen, muss man so sagen.
So, dann fangen wir mal an. Vučković, Luka. Mhm. Gibt es eine Chance oder gibt es keine, dass er bleibt?
Ja,
eine Chance gibt es immer, wirst du wahrscheinlich sagen, aber das ist klar.
Nein, vertraglich gibt es keine Chance, dass er bleibt. Das ist eine reine Laie. Wir haben keine Handhabe, dass wir Luka aus unserer Sicht länger an den HSV binden können. Natürlich gibt es diese romantische Idee, dass Luka mit seinem Bruder Mario einmal zusammen...
Ja, das weiß ich nicht. In welchem Zustand ist denn sein Bruder eigentlich? Hast du da Kontakt zu ihm?
Ja, natürlich haben wir Kontakt zu ihm.
Er darf ja nicht trainieren.
Er darf nicht trainieren, er darf in keinem Verein Fußball spielen. Aber was ich sagen kann, ist, er ist auf einem Top-Fitnesszustand. Ja. Und er arbeitet hart und mit einer absoluten Akribie und einer Leidenschaft, die seinesgleichen sucht. Und deswegen schauen wir mal. Und um auf Luka zurückzukommen, wir haben vielleicht, wie gesagt, diese romantischen paar Prozent,
okay, ne?
Die es dann für uns, die unsere Chancen erhöhen.
Aber 4 Jahre raus, Steffen, meinst du, dass...
Das ist schwierig. Kommen wir mal gerade zum Bruder nochmal zurück. Er ist Tottenham, mein ehemaliger Verein.
Ja, genau.
Und ich weiß natürlich ein bisschen, was da los ist. Du weißt auch mehr, als du sagst jetzt gerade. Aber Romero ist gerade gesperrt. Die werden ihn definitiv zurückholen. Also ob es jetzt Tottenham ist, das ist noch eine andere Frage. Aber der spielt so gut. Da greift ganz klar eben das System heute im Fußball. Klasse, Hamburg ihn zu sichten, ihn zu nehmen, ihm eine Chance zu geben. Aber jetzt mit dieser Qualität, was der auch schon für Tore noch macht als Abwehrspieler, seine gesamte Ausstrahlung ist schon wie ein 25-Jähriger. Ja? Und also da muss ich einfach sagen, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, dass der HSV überhaupt eine Chance hat, ihn weiter zu verpflichten. Ich spreche schon wieder die Runde. Nee. Aber da greift halt das System. Der ist so gut für den HSV. Wenn ich das muss ja. ich...
Klaus rutscht auch immer weiter runter, merke ich hier gerade bei der.
Nee,
kannst du auch nichts machen. Ist so.
Nein, also es ist
nein, ja, wir haben ja vorhin noch gesprochen. Ja. Es ist ja auch, das wollen doch die Leute auch hören. Man muss auch mal klar sagen, der ist so gut.
Aber der ist so gut für den HSV. Das sind ja echte Schmerzen, die du ihm jetzt
hast. Ich weiß nicht, das war mein. Aber ich liebe, dass der HSV wieder in der Bundesliga ist, damit das nicht
verkehrt. Ja, aber die Aussage tut so weh.
Nein, die tut nicht weh.
Aber ich sag sie wenigstens.
Andere denken so, okay.
Die Aussage tut ja nicht weh, sondern es ist einfach eine Bestätigung dafür. Luca ist 18 Jahre alt. Hat vorher ist ja von Split nach Tottenham gewechselt, hat dann ein Jahr seine Karriere in Polen fortgesetzt, ist dann nach Belgien gegangen, hat überall sofort gespielt, hat ohne Ende Minuten gesammelt. Und
für die Tottenham Sache ist halt nicht gereicht.
Ja, noch nicht, aber die Sache ist, wenn man einen 18-jährigen Spieler ausleiht, dann macht man das ja normalerweise, um von seiner Entwicklung zu partizipieren und am Ende eine Kaufoption zu haben, um dann zu sagen, wir binden den Spieler fest, weil wir ihm Zeit für Ausbildung und Entwicklung geben. Ja. Bei Luca war das vom ersten Tag an klar, dass da überhaupt gar keine Chance besteht. Und das heißt ja für uns, wir hatten die Wahl, auf die Entwicklung zu warten oder auf sein Potenzial für die Zukunft zu hoffen. Er hätte für uns gar keinen Sinn ergeben, weil wir brauchen ja jetzt eine Verstärkung. Wir haben uns aber dafür entschieden, weil wir diese absolute Überzeugung haben in seine Qualität, dass wir sagen, wir leihen ihn auch einfach nur ohne Kaufoption aus, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass er uns Abtrag hält.
Respekt erstmal, dass er das auch klar sagt, dass du da keine Chance hattest.
Ja, genau.
Weil das ist ja auch ganz schnell so, dass wieder jemand sagt, na, wieso hat denn Klaus und wieso haben die das denn nicht oder Stefan damals noch, wieso hat man den nicht eine Klausel?
Ja, aber das heißt ja,
ist ja nun mal wichtig, besteht ja keine Chance.
Aber ist dieses Bruderding wirklich so zu unterschätzen? Ich denke mal an Zeit El Maler in Köln mit dem Bruder,
eine schöne Geschichte,
was auch im Paket wurden die geholt, also diese emotionale Komponente, du kennst du hast ja Viktoria Köln, hast ja auch deine Vergangenheit, das sind ja manchmal diese Dinge, übers Herz zu gehen, du hast es eben auch in einem Halbsatz gemacht, das könnte ja dann doch der Hamburger Weg sein bei ihm, oder nicht?
Ja. Also ich hätte nichts dagegen.
Du hättest nichts dagegen, ne?
Ja. Na, wir auch nicht.
Nee. Bei Vieira ist es ja einfach, da musst du einfach nur 20 Millionen hinlegen, dann hast du ihn, ne?
Genau.
Ja, machst du?
Ja, es war ein sehr später Transfer. Das war
also
tatsächlich
dann Spiele, sagen alle, der beste Fußballer immer, also mit einer der besten Fußballer, was wir jetzt in Hamburg hatten.
Ja, ne? Ein außergewöhnlicher Fußballspieler, der linke Fuß, ist wirklich exzellent.
Aber die 20 Millionen stimmen, ne?
Ja, plus minus ungefähr. Aber
plus minus?
Am Ende geht es darum, wir brauchen in diesem Fall, man bräuchte ein klares Commitment des Spielers, dass wir 20 Millionen für den Spieler nächstes Jahr im Sommer, dieses Jahr im Sommer bezahlen. Ist sehr unrealistisch. Wir schauen mal, was sich jetzt die nächsten Monate, die zum Ende der Saison alles noch so entwickelt. Und dann bewerten wir das neu. Es war wirklich ein sehr später Transfer. Da gab es auch gar nicht lange Zeit, um wirklich in die Tiefe zu gehen. Und wir sind einfach heilfroh, dass wir es geschafft haben, ihn für ein Jahr unserer Mannschaft hinzuzufügen. Und er hilft uns extrem. Er kommt auch mit jedem Tag noch besser in Hamburg an und jetzt hat er auch mehr und mehr Scorer, also ist einfach ein fantastischer Spieler für uns und wir sind froh um jeden Tag, den er da ist und im Sommer bewerten wir die Situation mal.
Ich saß jetzt beim Neujahrsempfang am Montag neben ihm, habe ein bisschen mit ihm gesprochen und so, er schien sich ganz wohl zu fühlen und dann kam Kollege Muheim und sagt natürlich, ja, jetzt macht er auch defensiv mit, also er hat sich schon ein bisschen gewöhnt an den HSV. Ne? Was ist mit den auslaufenden Verträgen, was mit Königsdorfer?
Hat einen auslaufenden Vertrag.
Ja.
Ja, ist auch natürlich Teil unserer Arbeit. Trifft jetzt. Ist ja auch eine schöne Geschichte, weil in Hamburg sind wir auch relativ häufig sehr schnell im Schwarz und Weiß unterwegs. Und in der Aufstiegssaison hat Königsdörfer relativ viele Tore für uns geschossen. Dann sind wir in die Bundesliga aufgestiegen und er hatte, lass uns mal Ladehemmungen nennen. Und man hat schnell den Glauben an ihn verloren, aber die Trainer haben immer gesagt, er ist für das Spiel, was wir spielen, für die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, extrem wichtig und haben an ihm festgehalten. Und jetzt ist so ein bisschen wieder, ist er wieder ans Toreschießen gekommen und jetzt geht das schnell wieder in die andere Richtung. Also wir sind mit Renzi und seiner Agentur im guten Austausch und dann ist das wie bei allen anderen Spielern mit den auslaufenden Verträgen, dann werden wir schauen, wie wir am Ende.
Was heißt, wenn wir im guten Austausch sind? Wie würdet ihr das bezeichnen? Das wird was oder wird nichts?
Also ich glaube, gemessen daran, dass es ja auch nicht nur Königsdörfer ist, der einen auslaufenden Vertrag hat, sondern wie ich finde noch viel, viel wichtiger auch Daniel Heuer-Fernandes.
Ja.
Ein riesiger Faustpfand, warum er auch so gut dasteht, hat unglaublich viele weiße Westen schon gehabt, dass du da eine richtige Balance findest. Wo setzt du auf neue Impulse dann im Sommer und wo brauchst du aber auch ein Stück weit deine Achse noch? Ja? Und da glaube ich, ist so, wenn du vorne und hinten, also Königsdörfer und Heuer-Fernandes zumindest mal hast, und dann im Bau, Vieira vielleicht verlierst, so, das ist, glaube ich, ein Balanceakt. Wie viel Neues braucht es und musst du auch machen, weil du keine andere Möglichkeit hast, aber wie viel brauchst du auch noch was von deiner Substanz, die diese tolle Saison gerade auch möglich macht? Und ich glaube, Das ist die schlechte Nachricht, dass du viele Entscheidungen treffen musst und dass es wieder einen Umbruch gibt. Die gute Nachricht ist, sie machen ja gute Arbeit. Sie haben ja sehr, sehr gute Transfers getätigt. Übrigens auch wieder ein super Wintertransfer mit Otele. Also da gibt es schlechtere Situationen.
Lokonga für 300.000, ja. Auch nicht so schlecht. Aber ja. Was ist mit dem Torwart? Was ist mit Heuer?
Wir sind in guten Gesprächen.
Ja, das war klar.
Nein, Ferro, und das ist ja auch was, es ist ja immer nicht nur die eine Seite, was, was wir von den Spielern möchten, sondern auch, was wir den Spielern bieten. Und Ferro war tatsächlich, ist neben Bakary Jatta der einzige Spieler, der schon länger beim HSV ist als ich. Der war ein paar Wochen vor mir gekommen.
Da sieht man mal, wie lange du schon da bist. Ja.
Ferro weiß, glaube ich, auch sehr genau, was er am HSV hat. Wir wissen extrem gut, was wir an Ferro haben. Lena hat es gerade gesagt, ist ein wichtiger Rückhalt für uns. Und deswegen nochmal, wir sind in guten Gesprächen und dann schauen wir einfach,
was. Aber warum hakt das denn so lange beim
Ja, weil am Ende.
Oder holst du wieder einen zweiten Torwart, der ihm da die Hölle heiß macht? Oder
was? Wir haben doch schon einen zweiten Torwart geholt.
Ach so, hast du? Ja, ja.
Im Wintertransferfenster?
Am Anfang der Saison, das habe ich nicht verstanden mit Perez. Warum holt man den?
Weil der Anspruch ist, dass wir auf jeder Position und das nicht nur auf den Feldspielerpositionen, sondern auch im Tor den Qualitätsstandard maximal erhöhen wollten und mussten, den Konkurrenzsituation maximal erhöhen wollten. Und wir einfach nicht, die anderen Torhüter, die wir bei uns im Kader haben, sind noch extrem jung, haben auch noch keine Erfahrung in der ersten oder zweiten Liga gehabt. Mhm. Und für uns als Aufsteiger war es einfach elementar wichtig, da auch sicher zu sein, dass wir zwei Top-Torhüter für die Bundesliga haben.
Mhm. Ferro, hast du noch eine Idee, ne? Also Du hältst ihn für einen der besten Torhüter in der Bundesliga, ne?
Was heißt eine Idee? Das hat er sicher verdient, dass er vielleicht sogar in das Blickfeld der Nationalmannschaft mal reinkommt, als Backup bei einer Weltmeisterschaft.
Mach ihn doch ein bisschen teurer, dann freut er sich hier.
Nein, das ist ja, also Ferro, ne? 100% loyal auch gewesen in seiner schwierigen Situation mit Perez, als er kam. Ja, also hat nie irgendetwas gesagt, sowas lobe ich ja immer. Und er hat sich durchgesetzt, sportlich. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender und wichtiger Faktor für den HSV ist. Und wenn du auch Spiele entscheidest und Punkte ziehst als Torwart, dann spricht das eigentlich immer dafür. Und deswegen hatte ich vorhin mal die Idee, eventuell, René Adler hat es ja auch ins Spiel gebracht, eventuell als dritten Torwart sogar Heuer Fernandes mitzunehmen, weil er würde sich 100% einfügen und er hat die Qualität. Also spricht er eigentlich nichts dagegen. Wenn wir über die Nationalmannschaft reden, wer ist auf 2 und wer ist auf 3, ich glaube, dass Ferro gar nicht so weit weg ist.
Ja, auch da habe ich natürlich absolut nichts dagegen. Ich würde mich für Ferro extrem freuen. Die Perspektive haben wir jetzt so natürlich noch nicht eingenommen, aber wir freuen uns extrem über den Rückhalt und was du gerade sagst, Stefan. Er ist nicht nur ein guter Torwart und vor allen Dingen auch am Fuß gut, was man ja häufig so als Selbstverständlichkeit voraussetzt, wenn man unseren Spielaufbau sieht und sieht, wie wir von hinten heraus das Spiel eröffnen, dann ist das eine große Qualität. Er ist ein guter Torwart und vor allen Dingen ist er in der Gruppe sehr angesehen. Sein Wort hat Gewicht in der Gruppe und deswegen, wir sind happy, dass wir ihn haben.
So, dann haben wir alles auf dem Platz besprochen, alle Baustellen. Ich habe gehört, wir sind in guten Gesprächen mit vielen, ja, oder du bist in guten Gesprächen. Außerhalb des Platzes haben wir natürlich auch eine Personale, Sportvorstand. Wird es die Position neu geben? Wird es jemanden geben auf der Position? Wirst du es machen? Und wenn du es nicht machst, wer macht es dann?
Genau die Fragen müsstest du unserem Aufsichtsrat stellen. Das ist natürlich absolut nicht mein Kompetenzbereich und dementsprechend, das ist nicht nicht meine Frage.
Seid ihr denn in guten Gesprächen?
Ja, danke. Hast mir vorweggenommen. Ja, sehr gut.
Ich bin vor allem in sehr guten Gesprächen mit Erik Huber, mit unserem aktuellen Alleinvorstand. Und diese Zusammenarbeit ist extrem vertrauensvoll. Auch Erik ist länger als ich beim HSV. Wir arbeiten tagtäglich sehr eng miteinander zusammen, jetzt auch gerade im Transferfenster. Auch die Kommunikation mit dem Aufsichtsrat war im Laufe des Transferfensters sehr produktiv, dass man also die Transfers, das waren ja doch wieder 13, insgesamt 13 Transferbewegungen, dass wir die sehr unbürokratisch und schnell umgesetzt bekommen haben, weil natürlich am Ende auch ein bisschen Zeitdruck wieder drauf war. Aber diese Frage ist nicht für mich gestellt.
Ich gebe die Frage in die Runde weiter. Ja. Ist das okay, Lena?
Ich würde keinen extern oder wen auch immer holen. Ich finde, in einem kleinen Team, du hast es gerade gesagt, es ist manchmal vielleicht auch ein bisschen schneller, eine Entscheidung zu treffen und zu finden. Und du hast halt Ruhe. So, warum sollst du dir jetzt noch einen großen Namen holen und dann Prestige, Geschichte, was auch immer? Macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, wenn man gerade in dieser Konstellation sehr, sehr gut zusammenarbeitet und eine gute Kommunikation nach außen hat. Es ist immer Hamburg ein, sage ich mal, emotionaler Standort. So, das kann auch schnell kippen, je nachdem, wen du da jetzt holst. So, warum? Also es läuft in dieser Konstellation und solange es da keinen Bedarf gibt, dass jemand sich da zu Tode arbeitet, warum?
Ja, also auch da gibt es ja einen ähnlichen Verein, der so auch traditionell da steht. Und einer, Köln, Thomas Kessler ist ja im Prinzip die eine bisschen andere, anders gelagerte Geschichte, aber ja, wo man eben so einen im Verein hatte, der wirklich jede Steckdose kennt und du bist ja jetzt auch seit 2019 da. Dieses Vertrauensverhältnis, das wird ja wirklich deutlich, dass ihr gemeinsam auch durch schwierige Zeiten jetzt schon gegangen seid. Also ich finde, da spricht natürlich alles eigentlich dafür, dabei zu bleiben, was man gerade macht, weil der Hamburger Weg ist zurzeit erfolgreich. Und du bist da ein wichtiger Schlüssel bei dem Ganzen.
Stefan hatte aber Kunz auch seinen Anteil rein sportlich daran, ja, das darf man nicht vergessen.
Aber er ist nicht
mehr da. Muss da wieder mal ein bisschen gegenhalten. In einer Struktur, in einem Verein war es noch nie schlecht, wenn du den Sportvorstand hast und dann in dieser Hierarchie nach unten. Ihr habt ja auch, du kennst ja diese Strukturen. Die Frage ist, willst du die aufreißen? Richtiger Punkt. Wie viel muss er jetzt mehr arbeiten? Wie ist die inhaltliche Aufgabenverteilung? Weil du hast viel zu tun mit den Transfers. Und übrigens, das ist die positivste Nachricht überhaupt. Wir saßen mal hier, Stefan, glaube ich, vor 10 Jahren. Da hatte der HSV gefühlt einen Aufsichtsrat von 50 Leuten und über 200.000 Euro mussten alle 50 Ja sagen. Klar hast du dann nie einen Transfer hinbekommen. Das muss ja alles aufgerissen worden sein die letzten Jahre. Und das spricht auch für den Erfolg, dass das alles passt. Jetzt ist die Frage, will man diese Pyramide von oben nach unten verändern? Ich glaube, das ist auch nicht seine Frage. Das ist wirklich die Frage von den Entscheidern im Verein, ob du die wieder besetzt. Also ich kenne jetzt keinen Verein direkt, der dort nicht die Position besetzt hat in der Bundesliga.
Also wir werden das Thema jetzt nicht aufreißen. Aber guter Ansatz, ja. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit den guten Gesprächen hier in der Runde. Ist doch schon mal schön. Wir reden natürlich gleich mal über die Bayern. 3-0, das sah erst nach einem klaren Sieg aus gegen die Eintracht. Und am Schluss wurde es dann doch noch mal ganz, ganz eng. Viele Eintracht-Fans heute hier, ne? Ja? Ja. Kurze Pause, gleich geht's weiter hier beim Doppelpass. Hi von Adeln und Ben, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Doppelpass, machen weiter mit dem Tabellenführer, mit den Bayern und mit Ruth. Und es gibt eine schlechte und eine gute Nachricht. Oder umgekehrt.
Das erst ist die gute, so, ne? Erst die gute. Ich würde mal sagen, ich starte mit gestern und gebe euch ein Update zu Alphonso Davies, was natürlich die schlechte Nachricht ist. Er ist ja gestern in der 50. Minute ausgewechselt worden und er hat sich einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Das heißt, er fällt sicher ein paar Wochen aus. Also für den Klassiker gegen Dortmund steht er ganz klar nicht zur Verfügung. Mal schauen, wie es dann mit der Champions League aussieht. Das ist natürlich für ihn hart, weil er ja 9 Monate verletzt war letztes Jahr. Er hat sich ja zu Beginn des Jahres oder im März, glaube ich, war es 2025, diesen Kreuzbandriss mit Knorpelschaden zugezogen mit der kanadischen Nationalmannschaft, hat dann erst im Dezember wieder sein Comeback gegeben und jetzt fällt er eben ein weiteres Mal aus mit diesem Faserriss. Also wie bei Manuel Neuer muss man da einfach ein bisschen abwarten. Jetzt die gute Nachricht, ist okay für dich, Thomas. Da kommen wir zu Lennart Karl und wünschen ihm alles Gute zum Geburtstag. Er wird heute 18, also volljährig. Und das bedeutet für ihn, er bekommt jetzt seinen ersten offiziellen Profivertrag. Den kann er also mit 18 Jahren unterschreiben. Gibt es also direkt ein Upgrade. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk für ihn. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Und du hättest gerade die Gesichter von Steffen und Stefan sehen. Und wir haben gerade überlegt, als sie 18 geworden sind, was sie damals gemacht haben. Stimmt's? Was hast du gemacht?
Weiß ich nicht mehr.
Doch, du hast an irgendwas getan. Ja, du?
Trainiert.
Ich bestimmt auch und habe einen abgegrätscht.
Gut.
Nein, es ist ein besonderer Tag. Glückwunsch und was für ein toller Spieler, oder? Jetzt darf man auch mal nach dem Sieg ein Sportgetränk nehmen.
Sven, wir gehen rein ins Spiel gestern. Ja, so, gerne. Gegen die Eintracht, die ja sich mit Gegentoren zumindest gut auskennen. Das ist gemein, ich weiß, aber es ist nun mal so. So, Eckball, Bayern. Pavlovic.
Kann man halten, ne? Oder?
Ja, hat die Eintracht mittlerweile ein Torwartproblem?
Scheint so zu sein, oder? Also, naja, ja, es tut einem echt immer leid, ne, das sagen zu müssen, aber den solltest du schon halten.
Er hat letzte Woche extrem gut gehalten, Kawa Santosch, Man of the Match gewesen. Da müssen wir immer ein bisschen aufpassen, jetzt zu sagen, die Eintracht hat ein Torwartproblem. Da sieht er unglücklich aus, aber er hat auch 3-4 Paraden in der Partie gehabt. Die zeigen wir natürlich jetzt nicht. Aber letzte Woche war er noch der Held. Jetzt sieht er ein bisschen unglücklich aus, so ist das manchmal, ne?
Gut, das war die Harry Kane Show gestern, in Anführungsstrichen, sowohl offensiv wie defensiv. Wir gehen erstmal in die Offensive. So, jetzt, Klaus, das muss ich dich wieder fragen. Wir haben das ja eben mit dem Eckball schon mal besprochen, ne? Warum decke ich denn Harry Kane, oder war das eine Manndeckung? Was war das? Also, wenn ich jemanden decken sollte, dann noch Harry Kane, oder?
Ja, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das eine Manndeckung oder eine Raumdeckung oder eine Mischform ist, wie Steffens gerade gesagt hat. Was natürlich klar ist, der Ball kommt extrem kurz, wird verlängert. Das ist nicht der erste Ball, sondern der zweite. Und das ist natürlich extrem schwer zu verteidigen, so auch gerade bei dem Tor von Dortmund. Das ist, ja, geht manchmal um Zentimeter. Und Harry Kane hat natürlich auch ein Näschen dafür. Ne?
Boah, echt? Warum können wir nicht mehr sowas verteidigen, frage ich dich mal. Hilf mir mal.
Also da bin ich jetzt aber wirklich bei Klaus, weil die Qualität der Ecke scharf auf den ersten Pfosten und der eben vorn reinläuft, ist diesen Moment schneller, wenn es Manndeckung gibt. Hast du im Raum, kann man wieder diskutieren, das weiß ich eben jetzt auch nicht inhaltlich, hast du einen davor, der dann den Ball bekommen soll vom Eckball. Du kannst das alles vorbereiten, aber du weißt auch, du hast auch ein paar Standards und Tore gemacht mit dem Kopf. Ja. Warum? Na, weil du halt auch gut warst.
Also sein bestes Tor war gegen Nürnberg.
Ja, war klar.
Ja, das war. Nein, aber wir Standards sind so wichtig, weil du eben 50-50 Situationen erzeugst und wenn du dann starke Kopfballspieler hast, wir hatten damals Julio Cesar oder Jürgen Kohler, wenn die dann hochgegangen sind, dann bist du auch mal zweiter Sieger. Man kann das nicht nur
mit Sieger erzielen. Das war mal mit Anlauf und
Rest. Der ist vorne am Pfosten und lässt die Mitte frei. Was für ein Stress das für die Torhüter mittlerweile ist, wenn alle da in der Box drin sind. Ne? Der geht ja da an den Pfosten und die Mitte ist frei.
Aber entscheidend war doch Stanisic, dass er den Lauf auf den ersten geht und den Ball eigentlich wieder ins Spiel reinbringt. Das war ja alles entscheidend. Mhm. Harry Kane musste ja gar nicht hochspringen, er musste nur den Kopf hinhalten. Okay. Da musst du natürlich dann auch stehen. Aber bitte jetzt nicht auf irgendeinen zeigen und sagen, war der jetzt nicht an Harry Kane dran? Also Harry Kane zu verteidigen ist pauschal schwierig, ob bei einer Standard oder aus dem Spiel. Ich glaube, das dritte Tor zeigt das gleich.
Ja, machen wir gleich, komm. Ich habe ja auch gelernt von Klaus, Full House beim Pokern ist gut, ist beim Fußball nicht unbedingt gut. So. Stefan, bitte.
Nein, eigentlich haben die Frankfurter ja die Kontrolle. Kimmich presst entscheidend und Harry Kane. Und das ist ja der Punkt. Ist ja nicht nur im Strafraum, auch außerhalb. Denn sagt man eigentlich, glaube ich, 80% mit dem rechten Fuß, aber er kann das auch mit links. Ja, punktgenau die Ecke getroffen. Was willst du da machen? Also so ein Mann.
Halten.
Nein, halten. Ja, du kannst jetzt spekulieren. Du hast in der Vorbesprechung gesagt, warum geht er nicht schon früher rüber? Ich glaube, Harry Kane ist so gut, dass er das ausgucken würde und dann auf die andere, in die andere Ecke schießen würde. Den kannst du ja nicht halten. Das Problem bei Harry Kane ist ja, ob Kopf, ob rechts, ob links, wie auch immer, das ist so schwer zu verteidigen, weil er so gefährlich in jedem Bereich und in jedem Raum ist. Also ob 20 Meter vor Tor, 25 im 16er, spielt doch keine Rolle. Den zu verteidigen, ist eigentlich unmöglich.
Mhm. Okay, 500. Er kommt aus dem Pressing-Moment. Dann gehst du erstmal in die Organisation, schnell wieder Eintracht Frankfurt. Das reicht schon Harry aus. Er ist völlig. Ich habe ihn ja damals als Nummer 5 bei Tottenham gehabt, wo er von der U19 EM kam. Und er hat immer nach dem Training Stürmer, noch diese Abschlüsse. Als fünfter Stürmer. Hm. Hinter Adebayor, Defoe, Soldado, ganz auch große Spieler. Aber diese Qualität mit dem linken Fuß, das ist ja unglaublich, dass er auch genau noch den Innenpfosten trifft. Und Santos kann den gar nicht halten. Also da bin ich. Also das hat gar nichts mit dem Torwart zu tun, Thomas. Also beim ersten Tor ja, aber das ist eben Harry Kane. Er trifft den Innenpfosten mit dem, so mit diesem Effet auch noch von außen nach innen. Den kann kein Torwart der Welt halten.
Ja. Habe ich verstanden, danke.
Gut, danke.
Ja, ich bin ja schon ruhig.
Nein, ruhig sollst du nicht sein.
Du, erst das Phantomtor um die Ohren gehauen, jetzt bekomme ich das um die Ohren. Alles gut.
Nein, aber ich finde dich in Ordnung.
Einen haben wir noch. Also dann sage ich jetzt mal, sollte ein Stürmer nicht im eigenen Strafraum versuchen zu verteidigen, Sven? Hilfst du mir da vielleicht
jetzt mal? Jetzt kommt die Stefan Effenberg-Szene. Ja. Hatten wir, glaube ich, am Anfang, ne? Mit Adeyemi. Das da wollte doch der Stefan irgendwie mal als Vergleichsstudie hier
Schaut mal.
Ins Feld führen.
Man sieht das erst gar nicht so, ne? So, jetzt hier.
Das ist die Frage. Das ist die Frage.
Warum springt er so ab und zappelt so?
Nein, dass er mitverteidigt, ist ja logisch. Du ziehst ja deinen Stürmer immer mit zurück, um den Standard zu verteidigen. Ja. Das ist ja klar. Jetzt kriegt er Druck in dieser Szene und will den Ball eigentlich, ohne dass er den Spieler sieht, einfach nur aus der Gefahrenzone rausschlagen. So, trifft aber den Fuß. Was ist es im Umkehrschluss, Steffen Freund?
Warte mal, ich muss kurz auf Toilette. Also jetzt habe ich, natürlich...
Na, deiner Linie war das kein Foul, ne? War kein Foul, ne?
Also er sieht ihn auch nicht, selbe Situation, aber jetzt bei Adeyemi schon Unterschied. Die sind beide im höchsten Tempo und sind beide im Kampf um den Ball. Ich würde die jetzt auch nicht so 1:1 vergleichen. Harry sieht ihn auch nicht kommen, will den Ball wegschlagen. Ist natürlich der Kontakt aus meiner Sicht stärker als der von Adeyemi, weil dort wollte man den Ball ja noch wegspitzeln.
Aber es war
keine Angst. Aber hier ist er fast ein Achillessehnenriss. Also kann man schon geben.
Kann man geben oder muss man geben?
Ja, wenn wir beide 10 vergleichen, finde ich es nicht richtig. Also man muss immer auch dann noch Unterschiede sehen in den Momenten, wie der Kontakt ist. Also das ist ja ein versuchter Torschuss mit dem Fuß davor. Also dann ist es klarer Kontakt und Elfmeter.
Aber du hattest doch eben die Absicht in den Mittelpunkt deiner Argumentation gebracht. Also dass die Absicht für dich ein wichtiges Kriterium ist und nicht unbedingt der Kontakt. Ja. Weil das war die Linie bei dir mit Adeyemi. Nee, also
wenn wir jetzt wieder anfangen wollen, ich habe gerade gesagt, Sven, beide Zähnen unterschiedlich betrachten. Das ist ein Ball, der Ball ist frei und beide laufen zum Ball und Adeyemi stellt den Fuß vor, ohne den Ball zu
haben. Und der Ball wird gefährlich
und dann gibt es den Kontakt und mehr sogar.
Wollen wir die Szene noch mal zeigen, bitte.
Und ich glaube übrigens, dass Adeyemi den Ball noch verwerten kann, wenn er weiterläuft. Also, das glaube ich auf jeden Fall.
Bei der Szene, und das ist vielleicht, warum ich damit so ein Problem habe, es ist eine Verhinderung einer klaren Torchance. Und das ist bei Harry Kane nicht der Fall. Also der läuft ja raus.
Ja. Also es ist kein Elfmeter für dich?
Doch, auch ein Elfmeter. Doch, aber es ist erst recht einer bei Adeyemi, weil eine Torchance verhindert wird.
Ja.
Aber ich finde, haben wir das Phantomtor auch nochmal? Können wir da?
Oh Gott.
Damit das mal aufgelockert wird hier.
Was ist denn los mit dir?
Hör mal. Da haben wir vorhin eine Viertelstunde drüber geredet.
Ja, aber Phantomtor war kein Foul. Was willst du denn da erzählen?
Das war ein faules Tor, du.
Ja, das war ein faules Tor. Aber es war kein Foul an sich.
Nee. Aber dass du nicht. Warum bist du nicht zum Schiri?
Ohne Scheiß. Weil der Schiri war schon an der Millie.
Und der Weg war zu weit, oder was?
Ja, klar.
Aber du musst doch da hingehen und
jetzt sagen, mal vorne. Nee.
Das hat ja nicht jeder gesehen.
Ich habe doch gesagt, wir haben nicht miteinander gesprochen. Das war ein Fehler, ja.
Aber du warst Kapitän?
Nein.
Was?
Nein.
Echt nicht?
Nein. Ich war aber so lange Kapitän, bis du bekommen bist. Dann hast du mir die Binde weggenommen. So war das. Also.
Ich habe sie weggenommen.
Ja. Ich soll zurück hier zum Spiel.
Nein, aber jetzt, mal ohne Scheiß. Warum bist du nicht zum Schiri gegangen? Das interessiert mich. Das interessieren auch meine. Also meine Freunde haben gesagt, der Thomas Helmer kommt. Stell ihm bitte diese Frage. Warum bist du nicht zum Schiri gegangen?
Welche Freunde denn?
Den einen, den ich
habe. Lass uns mal am Ende.
Ah, gute Frage, Stefan. Ja, ja. Gute Frage.
Ja, ja. Ja. Er war schon an der Mittellinie.
Nein, ja. Der will das wissen.
Ja, da. Den rufen wir gleich zusammen an, machen wir.
Aber du kannst das doch jetzt mal sagen. Warum sagst du das nicht?
Bitte?
Sag es doch jetzt mal. Warum bist du nicht zum Schiff?
Er war in der Mittellinie, ich war hinten, ich war noch da. Ich habe überlegt, warum der Ball nicht drin war.
So. Ja, wäre in der Mittellinie gewesen. Du schießt da das Tor. Du gehst doch wieder zurück auf deine Position. Dann läufst du doch an ihm vorbei, oder nicht?
Ja, wahrscheinlich.
Dann hättest du doch ihm sagen können, Herr wie auch immer, wer war das?
Osmars. Ich wusste nicht, ob der Ball vorher drin war. Köppi lag hinter der Linie. Hast du das mal gesehen?
Ja, natürlich habe ich das gesehen.
Ja, dass ich ihn danach daneben gedonnert habe, weiß ich auch. Mit der Hacke vor allen Dingen. Das weiß ich. Aber was davor war, das wusste ich nicht. Soll ich dir nochmal erklären gleich?
Also Fußball zu spielen, ohne dass man weiß, was davor war, das ist schwierig.
Anschlusstreffer. Der hat gezählt. So, 86. Wisst ihr? Ich sehe Stefan einfach zu selten. Merkst du das? So.
Ja, aber wirklich.
Guck mal, Stefan, das hätte dir auch passieren können, oder? Nein. So ein Pass? So. Oh. Da bin ich ja wieder bei diesem Rauschspielen hinten. Klaus, da bin ich ja... Ist es in dem Fall die falsche Entscheidung? Sage ich es mal vorsichtig.
In dem Fall ist es natürlich die falsche Entscheidung. Nichtsdestotrotz zählt das
natürlich.
Ist das die DNA von Bayern München, die Dinge spielerisch zu lösen? Sie haben so oft schon die Pressinglinie des Gegners dadurch überspielt und haben sich Torchancen erarbeitet. Tore ohne Ende geschossen und das zählt zu ihrer Art, wie sie Fußball spielen und das ziehen sie knallhart durch. Und dementsprechend, ja, in dem Fall war es natürlich die falsche Entscheidung, aber grundsätzlich.
Ja, aber zur Wahrheit gehört ja auch, in dieser Szene gehst du zum Ball. Ja. Kim geht ja eher weg. Ja. Ja, also hätte ihn vielleicht auch klären können, aber das ist natürlich Kimmichs Fehler, ist er. Keine Frage.
Das ist ganz spannend, weil Max Eberl hat zu dieser Situation auch gesagt, da musst du den Ball mal löschen, ja, da musst du ihn einfach mal schlagen. Ja, aber Jo Kimmich hat halt gesagt, ey, das ist unsere Philosophie, wir wollen spielerisch lösen und wenn ich jetzt immer den Ball in so einer Situation schlage, dann pressen uns die Mannschaften. Und er möchte quasi niemals suggerieren, ihr könnt uns pressen, weil dann schlagen wir die Bälle nur lang. Er hat gesagt, das ist unsere Philosophie, wir wollen es spielerisch lösen und das ist so eine Grundsatzfrage, an der falschen Stelle dann nicht pragmatisch genug gewesen zu sein.
Aber als Spieler entscheide ich doch selbst, was ich mache in dem Moment, oder nicht?
Ja, und er hat es so entschieden. Ja.
Aber wenn es einer löschen kann, dann ist es Kim.
Ja.
Wenn er entgegengeht. Aber das ist wirklich eine Grundsatzdiskussion.
Absolut.
Spiel von hinten, bin ich auch bei dir. Das wissen die Gegner und gerade die, die im Ballbesitz Probleme haben, wissen, wenn du hochpresst, kann ich vielleicht den Gegner, sogar Bayern, mal zu einem Fehler zwingen. Und das ist in dem Moment passiert. Also ich habe Bayern-Spiele gesehen, da ist es eine Freude, wie die diesen Druck lösen und dann immer wieder herausspielen. Das macht sie auch so besonders. Deswegen sollte man das bloß nicht verfluchen, sondern das sind die besten Mannschaften, die von hinten heraus miteinander kombinieren und den Gegner auch komplett auskombinieren können.
Und in der Szene rutscht er einmal aus und da beginnt ja erst der Vollstress. Wenn er nicht ausrutscht und er behauptet ja den Ball noch und trifft dann eine natürlich nicht gute Entscheidung, aber die kann immer noch gelöscht werden, um das Wort aufzugreifen. Aber mit dem Ausrutschen beginnt ja der Stress, wo eben diese Millisekunden fehlen, um dann gute Entscheidungen zu treffen. Und ja, dann, aber es sind eben auch.
Dann trifft man halt immer eine falsche Entscheidung, genau.
Eben.
Und dann haben Sie noch ein bisschen Glück gehabt am Schluss. Ne? Wir schauen mal auf die letzte Szene. Mario Götze eingewechselt dann mit der. Riesenchance will ich nicht sagen, aber nochmal eine gute Chance. Oder Sven, was willst du sagen? Ja, da kommt der Ball. Schwer, ne?
Schwer. Schwer, aber klar, eine Chance. Ne? Frankfurt war dann trotzdem noch dran. Ja.
Wir sehen das nochmal.
Ja, aber am Ende steht, Bayern gewinnt dieses Spiel, das wir so beobachtet haben und haben natürlich direkt den Dortmundern mega Druck gemacht durch diesen Sieg.
Gut, wir machen noch mal einen Spot, reden dann über den Trainer der Bayern. Der hat bemerkenswerte Worte gefunden. Genau, gleich geht's los. So, schon sind wir wieder da und ich habe es eben angedeutet, im Champions-League-Spiel, Benfica gegen Real, da kommt es dann zum Eklat. Vinicius Junior soll rassistisch beleidigt worden sein. Sein Trainer, José Mourinho, hat ihn daraufhin verteidigt. Nicht nur ihn, sondern auch seinen Club. Und dann gab es am Freitag diese PK. Und eine Frage dazu an Vincent Kompany. Und dann gab es ein Statement von fast 12 Minuten Länge.
Die Geschichte spielt auf verschiedenen Ebenen. Erstens, was passiert auf dem Platz? Zweitens, was machen die Fans? Drittens, was passiert nach dem Spiel? Und diese drei Ebenen müssen wir unterscheiden. Auf dem Platz haben wir Vinny Junior. Und wenn du die Aktion siehst, kann seine Reaktion nicht gefaked sein. Man sieht, dass er emotional reagiert. Und ich sehe keinen Vorteil für ihn, zum Schiedsrichter zu gehen und sich dieses ganze Elend aufzubürden. Es gibt keinen Grund für ihn, das zu tun. Er tut es trotzdem, und zwar, weil er der Meinung ist, dass es das Richtige ist, es zu tun. Wir haben einen Spieler, der sich beklagt, einen anderen, der es abstreitet, es getan zu haben, und wenn er es nicht zugibt, ist es ein schwieriger Fall. Aber dann siehst du im Hintergrund im Stadion, wie da Menschen Affen imitieren. Das ist im Stadion passiert.
José Mourinho.
Und dann ist da José Mourinho, der den Charakter von Vinny Junior angreift, indem er seine Art zu jubeln anführt, um ihn zu verunglimpfen, was Vinny in dem Moment tut. Und für mich ist das in Bezug auf Führungsstärke ein riesiger Fehler. Und es ist etwas, was wir nicht akzeptieren sollten. Und um es auf die Spitze zu treiben, benutzt er noch den Namen von Eusebio, um zu unterstreichen, dass Benfica niemals rassistisch sein kann, weil der beste Spieler in der Geschichte von Benfica Eusebio gewesen ist. Wissen Sie, wie es schwarzen Spielern in den 60er Jahren ergangen ist? War er bei jedem Auswärtsspiel von Eusebio dabei? Mein Vater war ein Schwarzer in den 60ern. Wahrscheinlich war die einzige Möglichkeit, die sie hatten, still zu sein, nichts zu sagen und drüber zu stehen. Und sie mussten 10-mal so gut sein, um ein bisschen Anerkennung zu erhalten. So war wahrscheinlich Eusebios Leben. Hunderte haben mit José Mourinho gearbeitet und ich habe nicht einen gehört, der ein böses Wort über José gesagt hat. Alle seine Spieler haben ihn geliebt. Ich verstehe den Menschen und dass er für sein Team und für seine Spieler kämpft. Und man kann kein schlechter Mensch sein, wenn alle Ex-Spieler so positiv über dich sprechen. Ich bin sicher, dass er ein guter Kerl ist und ich will ihn nicht anklagen. Aber ich weiß, was ich gehört habe und ich verstehe es auch, aber er hat hier einen Fehler gemacht. Ich habe es doch selber auch erlebt. Ich war Kapitän der Nationalmannschaft und man hat uns braune Affen genannt. Und nachdem ich mich beschwert habe, wurde alles getan, um die Sache totzuschweigen. Ohne Konsequenzen, nichts. Und ich habe eine Stimme. Aber was ist mit denen, die keine Stimme haben? Ich hoffe, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert und dass wir Fortschritte machen und wachsen. Und hoffentlich achten wir mehr auf die Dinge, die wir gemeinsam erreichen können, und weniger auf das, was uns trennt.
Lena, was hast du gedacht, beziehungsweise was sind deine Gedanken zu diesem sehr langen Statement von Vincent Kompany?
Ich glaube, wir jungen Leute sagen da immer, geredet wie ein Löwe. Ich glaube, danach bleibt nichts mehr offen. Ich glaube, er hat zwei ganz, ganz wichtige Punkte angesprochen. Menschenrechte sind universell, egal wie wir aussehen, egal wen wir lieben, egal welche Handlungen wir machen. Und er hat einen zweiten wichtigen Punkt angesprochen, den wir uns alle mal auf die Fahne schreiben könnten, wenn wir generell Debatten führen. Du kannst einen Fehler machen, das bedeutet aber nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Und anstatt wir die ganze Zeit Fingerpointing betreiben und wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du ein schlechter Mensch. Er hat für jeden die Tür offen gelassen und das ist, glaube ich, das Bemerkenswerte an dieser Rede.
Ja, es hat mich auch sehr...
Hat uns alle so ein bisschen angefasst.
Sehr, sehr bewegt, ja, weil er das so 12 Minuten und so messerscharf analysiert hat und ich finde auch der Punkt, den er am Ende dann gehabt hat, weil was er beschreibt, Rassismus ist das allerletzte und da ist etwas vorgefallen und José Mourinho war mittendrin und er sagt, das war ein Fehler, sagt er, und kommt aber zu diesem Ende, dass wir doch in der Gesellschaft zusammenkommen sollen und miteinander reden.
Also das Miteinander ist.
Ja, und so eine Rede gehört in den Bundestag. Also ich finde, bei dem, was wir in den USA verfolgen, es geht ja über den Fußball hinaus, was er da sagt. Er verhandelt eigentlich, wie wir Menschen untereinander eigentlich sein wollen. Und er spricht für mich Selbstverständlichkeiten aus und auf so eine tolle Art und Weise. Mich hat das wirklich sehr bewegt, weil wir, die wir hier sitzen, wir reden über Rassismus. Aber er, sein Vater, war in Belgien Bürgermeister und der erste mit afrikanischem Hintergrund. Und dann ist das natürlich etwas, das erlebst du als Kind. Er hat selber beschrieben, als Spieler, die wissen, was Rassismus ist. Wir hier, ne, reden drüber und ich finde es auch wichtig. Und deswegen hat er einen Punkt gesetzt, der mich sehr, sehr bewegt hat. Ich fand es ganz toll und ich habe großen Respekt vor diesem Mann.
Das habt ihr auch. War das auch ein Thema bei euch oder wie ist es bei dir angekommen?
Ja, grundsätzlich natürlich war das ein Thema, weil das besonders war, vor allem auch die Dimension, die er aufzeigt und auch wenn man die ganze PK gesehen hat, dass er sagt, er möchte danach keine sportlichen Fragen mehr beantworten, weil das Thema für ihn so wichtig ist, dass er sagt, danach beendet er die PK. Das fand ich im Übrigen auch beeindruckend, hat das nochmal unterstrichen. Und das zeigt eigentlich nur auch nochmal für ihn als Mensch, ich kenne ihn nicht persönlich, aber wie man ihn in den Spielen wahrgenommen hat, ist außergewöhnlich, hat Ausstrahlung, er stellt was dar. Es ist für mich nicht nur ein Fußballtrainer, sondern eine besondere Persönlichkeit und diese PK war wirklich beeindruckend. Ja. Mhm.
Natürlich wurde er gestern am Spiel auch nochmal darauf angesprochen. Und das hören wir uns auch nochmal an.
Es war für mich ein ganz spontaner Moment. Und dann habe ich auch nicht weitergeschaut. Dieses Gefühl hatte ich gestern, habe ich wahrscheinlich schon ganz oft in meinem Leben gehabt. Das wird wahrscheinlich auch noch so sein in Zukunft. Aber ich möchte letztendlich nicht... ich glaube nicht, dass wir jetzt was gewinnen, wenn ich das jetzt noch in die nächsten 2, 3, 4, 5 Tage jetzt immer wieder... Ich habe in diesem Moment alles gesagt und ich hoffe, dass die Tür offen bleibt, damit nicht nur... es ist schwierig auf Deutsch, diese Themen zu besprechen, aber ich hoffe, dass die Tür offen bleibt, damit wir aus diesem Moment wachsen und nicht nur ein Streitheim zwischen Leuten, die nur einen Kampf verteidigen wollen. Also das war vom Gefühl, vom Herz gesagt, aber am Ende will ich nicht, dass wir einen Kampf... I don't want that we make a camp stronger. What I would like to do is to see that out of this we come better together, if that makes sense. And that's the big thing that I hope for in the future. And that's why I don't want to continue adding to this, because I think now it needs a little bit of space to hopefully come together again. Whoever was in this story. Yeah.
Also, ich will auch gar nicht groß weiter darüber reden. Ich glaube, er hat alles gesagt. Das Miteinander ist ganz, ganz wichtig. Ruth, du hast erste Reaktionen oder du hast Reaktionen für uns?
Ja, und man erwartet ja eigentlich auch noch eine Reaktion von Jose Mourinho. Also ja. Viele fragen sich, was sagt er denn jetzt dazu? Er steht natürlich auch im Mittelpunkt, hat sich eben nicht klar gegen Rassismus positioniert, sondern seinen eigenen Spieler da gedeckt. Und er wurde nochmal auf der Pressekonferenz in der portugiesischen Liga darauf angesprochen und hat da gesagt, er möchte sich nicht äußern. Daraufhin hat der Pressesprecher allerdings eingelenkt und gemeint, es laufe derzeit eine Untersuchung der UEFA und während der Zeit will er eben keine Fragen dazu beantworten. Also das bleibt natürlich noch abzuwarten, ob Jose Mourinho auch auf die Kritik, die ihm jetzt entgegenkommt, da noch reagiert. Christian Streich hat sich aber zu dem Statement von Vincent Kompany sehr, sehr lobend geäußert, wie ihr alle, und sagt da nämlich, mir hat es vollständig die Füße weggezogen im positiven Sinne, denn er sagt, das hat so Vorbildfunktion. Genau das, was Vincent Kompany sagt, sollen wir uns alle vergegenwärtigen. Und Max Eberl von den Bayern hat sich auch noch geäußert.
Es war einfach eine großartige Rede gestern von Vinny. Er hat einfach gesprochen, wie er fühlt. Ich habe schon immer gesagt, dass Vincent nicht nur ein herausragender Trainer ist, sondern ein herausragender Mensch, eine herausragende Persönlichkeit. Und die Worte stehen für sich. Und mein großer Wunsch, und natürlich melden sich Menschen, aber jeder muss das auf sich wirken lassen für sich selber dann auch damit auseinandersetzen. Die Worte sprechen für sich und es wäre schön, wenn wir alle so leben würden.
Steffen, du hast ja auch einige Trainer erlebt, Ottmar Hitzfeld zum Beispiel. Was sagt das über Vincent Kompany für dich als Mensch, als Trainer aus?
Schwer noch was hinzuzufügen, weil das wurde jetzt wunderbar auch ausgesprochen. Ich habe die Rede auch komplett gesehen und hatte auch dieses Gefühl, wenn du das erlebst in deiner Kindheit mit deinem Vater und das gesamte Paket, dass er seine Position und will das gar nicht, nutzt sie aber, weil er gefragt wurde, um es mal aufzuzeigen für alle anderen, die diese Probleme haben. Was für mich viel wichtiger ist, glaube ich, was wir aus dieser Situation mitnehmen können, was er auch wahrscheinlich meint, nicht nur zusammenkommen, sondern das war Rassismus, Punkt aus. Das hat er nicht zu suchen und der muss bestraft werden, der Benfica-Spieler, Punkt aus. Und dann hat man irgendwann vielleicht die Konstellation, dass solche Rassisten wenigstens mal den Mund halten. Ob wir alles verändern können, das kann ich nicht sagen, aber dass das überhaupt noch der Fall ist, ist ja eigentlich das Schlimme. Und das ist ja wirklich auch nur ein bisschen die Spitze des Eisbergs, wenn ihr das mal, was alles passiert in der italienischen Liga und all das, ist es nach wie vor ein Thema. Mhm. Und eigentlich dürfte es gar keins mehr sein.
Mhm. Stefan, wie wirkt Vincent Kompany auf dich?
allgemein? Wie würdest du ihn charakterisieren? Ist er deswegen vielleicht auch so,
ich glaube, herausragend,
beliebt auch oder anerkannt? Oder wie man?
Nein, er ist ja 100% authentisch als Trainer so, und er ist empathisch. Ich glaube, das sind zwei ganz, ganz wichtige Faktoren. Darüber hinaus hat er eine unfassbare Fachkompetenz. Und der Umgang mit seinen Spielern, die er natürlich auch immer beschützen würde und wird, ist herausragend. Also, und ich glaube, dieses Statement jetzt nochmal bei der PK, mal weg vom Sport. Eigentlich redest du über Taktik bei der PK oder Aufstellung und so weiter. Darstellung zu beziehen, obwohl es gar nicht sein Club ist, nicht sein Spieler ist. Aber im Grundsatz wollte er etwas dazu sagen. Und jedes einzelne Wort, was er gewählt hat, war perfekt und auf den Punkt und trifft es ganz genau. Und dass er überhaupt dazu nochmal Stellung bezieht, er hätte es ja nicht machen müssen. Ihm liegt das aber im Herzen, weil er selber betroffen war und seine Familie.
Ja.
Und von daher zeigt das eigentlich nicht nur, dass er ein herausragender Fußballtrainer oder Lehrer ist, sondern ein ganz großartiger Mensch.
Ich glaube, dem schließen wir uns alle an und kommen wieder zurück zum Sport und zum Tor des Jahres, ne? Des Jahrzehnts, des Jahrhunderts. Das werden wir uns gleich angucken. Gestern erst der FC Köln gegen die TSG Hoffenheim. Schaut euch das mal an. Boah, so hoch in der Luft. Stefan, das hättest du selbst nicht geschafft, muss ich nochmal sagen.
Also. Erstmal wäre das gar nicht meine Zone gewesen. Zweitens hätte ich auch den Ablauf nicht gehabt. Das sind ja so Stürmer irgendwie. Also, nee.
Aber war toll, ne? Wollte schon
sagen. Ne? Absolute Weltklasse.
Also, absolute Weltklasse besprechen wir gleich. Nochmal eine kurze Pause beim Doppelpass. Mario von Adel und Ben live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Der Doppelpass. Und Stefan, es tut mir leid, das Phantomtor zeigen wir jetzt nicht. Wir zeigen das Tor des Tages, der Woche, des Jahres, wie auch immer. Steffen, deine Einschätzung zu Ragnar Ache?
So was konnte ich nicht.
Ne,
also oder? Das ist einfach eine Freude, das zu sehen. Wir haben gerade diskutiert, ich glaube, so hoch mit dem Fuß zu kommen, war einmal, glaube ich, Cristiano Ronaldo gegen Juventus. Da ist das ganze Stadion aufgestanden.
Es war ein Einwurf, dann schleicht er sich in die Mitte.
Aber schau mal, wo den Ball trifft, die Höhe, das ist ja unglaublich. Da, boah. Da hätten wir uns alle das Bein gebrochen, glaube ich.
Klaus, oder? Ne? Mega, ne?
Ich weiß persönlich nicht, wie man auf die Idee kommen kann, da sowas zu machen. Aber das ist
Das wollte er auch, ne?
Ja.
Das war oder?
Das ist Weltklasse.
Boah.
Er hat gesagt, er kam halt nicht mehr mit dem Kopf hin. Und dann hat sein Körper halt das gemacht. Das hat er wirklich 1:1 so gesagt. Er kam halt mit dem Kopf nicht hin.
Warum guckst du uns drei jetzt an? Wir kennen das, dass der Körper manchmal das macht, was der Kopf nicht will. Und umgekehrt. Also, wir wollen den Trainer mal hören. Was der zu dem Tor gesagt hat, bitte.
Ich glaube, heute ist nicht der richtige Tag, um über Said zu sprechen. Ich habe jeden Tag auch das Vergnügen, mich zu dem Thema zu äußern. Aber wenn jemand so ein Tor macht wie Ragnar Ache, dann würde ich einfach überall gerne die Headline lesen, König der Lüfte. Es geht heute um den Punkt und um Ragnar Ache. Und am heutigen Tage mal nicht über Said, und das werden wir morgen dann gerne auch thematisieren. Und Reggie, all credits to you.
Also ich glaube, zu Recht, der wollte das El-Mala-Thema mal sein lassen.
Der hat übrigens die Flanke gegeben. Der hat selber ein Tor gemacht, seit El-Mala, also, und den Assist bei dem Tor. Aber das war natürlich ein Kunstwerk. So ein Tor ist auch mal zum Tor des Jahrhunderts gewählt worden von Klaus Fischer, mit dem habe ich mal gesprochen. Er hat gesagt, der Ball kam aus, ich konnte eigentlich mit nichts mehr ran. Und dann sprang ich hoch und dann habe ich einen Fallrückzieher gemacht. Also das sind Tore. Also dafür lieben wir Fußball.
Ich muss sofort daran erinnern. Vorher muss ich Klaus noch mal schnell fragen. Köln, wie schaut man so auf den Mitaufsteiger?
Ja, sehr interessiert.
Wir spielen ja auch noch gegen die, ne?
Ja.
Jetzt demnächst zu Hause, Abendspiel, glaube ich.
Ja, haben wir auf jeden Fall auch einen Umbruch vollzogen, haben auch den Trainer gewechselt und sind etwas besser in die Saison gestartet als wir. Und sind aber mittlerweile so mit uns auf Augenhöhe und wir gucken natürlich auch interessiert nach Köln, so wie wir zu den anderen Konkurrenten natürlich auch interessiert gucken, um davon auch Dinge zu lernen und uns auf das bestmöglich auf das Rückspiel vorzubereiten, weil da waren auch einige interessante Entscheidungen im Hinspiel und das wollen wir dann auch gerade rücken.
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Na gut, wir schauen jetzt erstmal
Klaus Fischer war das Stichwort, glaube ich, Ruth.
Ne? Ja, ich hab eigentlich darauf gewartet, dass irgendjemand aus der Runde Klaus Fischer erwähnt an der Stelle, weil er war ja der Mr. Fallrückzieher in den 70er, 80er Jahren, hat da 4 ganz entscheidende Fallrückzieher-Tore gemacht, unter anderem eben im Nationaltrikot gegen die Schweiz, dieses Tor des Jahrhunderts. Und wir haben zum Beispiel, um es auch nochmal zu verdeutlichen, eins im Schalke-Trikot gegen den KSC 1975. Wir sehen, die Bilder sahen da noch ein bisschen anders aus, aber eher eben ganz artistisch mit diesem Fallrückzieher, das war sein Markenzeichen und dann hat er eben auch noch eins im WM-Halbfinale gegen Frankreich gemacht. Also Klaus Fischer, glaube ich, muss man da in jedem Fall nennen. Vielleicht reiht sich Ragnar Ache ja da ein bisschen ein. Muss noch ein paar Fallrückzieher-Tore machen dafür, aber.
Klaus, du hast gerade so geschaut, als wenn du die Szene noch nie gesehen hättest. Doch, da warst du doch schon auf der Welt? Nee.
Weiß ich nicht genau, aber das war auf jeden Fall, da war ich noch nicht auf der Welt. Aber das Tor war natürlich auch außergewöhnlich, alleine auch das ganze Surrounding, die Aschebahn, die Ecke an sich. Ja, schöne Bilder.
Ich glaube, das war Hannes Bongartz übrigens, ne? Kann das sein?
Ja? Das mag sein.
Kennst du auch nicht, ne?
Doch, kenne ich natürlich. Das ist Hannes Bongartz. Wattenscheid nur neu, das ist schön.
Wir waren noch mal bei El Mala gerade, ne?
Ja.
Der trifft doch auch dauernd, oder?
Naja, der hat jetzt länger 2-2. Nicht
getroffen. Du hast es gerade angefordert.
Komm, länger nicht getroffen, aber jetzt hat er das 2-2 gemacht, ja. Ja, da gibt es ja Riesendiskussionen in Köln, ne?
Ja.
Ob der von Beginn an spielen soll oder nicht. Hier hat er von Beginn an gespielt, eine Tor aufgelegt und das gemacht, so wie er es macht.
Warum lässt man ihn denn so wenig von oder nicht immer von Anfang an spielen? Oder warum
also die Argumentation ist ja die, der kommt dann ab der 60. Minute, dann sind die Gegner vielleicht schon ein bisschen müde gespielt und dann hat er wahnsinnig viel Tempo und er dribbelt und er kann eben Spiele wie in dem Fall auch mitentscheiden. Das war immer die Argumentation und natürlich bei so einem Verein, der gerade aufgestiegen ist, wollen die Fans Said El Mala mit dieser wunderbaren Geschichte immer von Beginn an sehen. Wahnsinn. Ja, also das... Ich meine, es ist.
Ich verstehe immer nicht, warum ein 19-Jähriger nicht mal von Anfang an spielen kann.
Ja,
das ist meine persönliche Einschätzung.
Ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Ja, vor allen Dingen, es wird ihm ja auch gar nicht gerecht zu sagen, naja, der hat ja nur Tempo. Den bringen wir dann ab der 60. Genau. Das ist ein fantastischer Fußballer, der Beste im Kader. Ja. Und ich finde den Umgang mit Said El Mala auch gerade von Kwasniok nicht gut. Man hat da auch wieder ein Paradebeispiel, wie Vincent Kompany das mit Lennart Kahl gemacht hat. Der hat gesagt, Lenny, du sollst Spaß haben, spiel und ab geht's. Und dass man das nicht einfach in Richtung Said El Mala genauso machen kann, da habe ich ein bisschen Fragezeichen.
Also, wir werden das weiter diskutieren. Genau, ja. Haben wir mal einen kurzen Spot und dann lassen Sie sich überraschen. Phantomtor, Adeyemi, was auch immer. So, Ruth hat es sich bequem gemacht bei uns.
Willst du mich schon dran nehmen?
Ja, soll ich.
Tatsächlich?
Ja, du sollst mal loslegen. Komm.
Du kannst uns gleich mal sagen, wann du die nächste Doper- und Tourrunde moderierst. Dann kann ich unsere Zuschauer darauf hinweisen, dass sie gerne schon Tickets kaufen
genau,
können.
Genau, 23.3. sind wir in Darmstadt, 24.3. in Mannheim und 25. auf dem Betzenberg, hätte ich beinahe gesagt, in Kaiserslautern. Ja.
Wir sind auf alle Fälle ganz viel unterwegs. Thomas moderiert dann und deswegen gerne schon mal Tickets sichern.
Ja, wenn Sie mal wissen wollen, wie das mit dem Phantomtor wirklich war, kommen Sie vorbei.
Oh.
Entschuldige.
Er will eine Karte, oder?
Da erzählst du es dann, ja?
Stefan kauft Karten jetzt.
Ich würde direkt weitermachen. Wir haben nämlich sehr, sehr viele Spenden heute bekommen, nämlich sogar satte 1.000 Euro von Robo Markets. Dafür schon mal einen dicken Applaus und Dankeschön. Und dazu DFB-Fanclub Feuchte Ferkel Fürum, Björn und Uwe Bergmann aus Lindenholzhausen. Der 18-Uhr-Club gratuliert dem VfB Alemannia Pfalzdorf zum 100-jährigen Vereinsjubiläum. Tom und Kutsche vom Bayern-Fanclub Männersache aus Ostwestfalen. EFC Raunheim, Anke und Rüdiger Nerveblank aus Duisburg. Maxe aus Gielsdorf, Dartverein DC Hugos, Familie Laschimke, Johanni vom TSV Sulzfeld, Dorin Wilk und es geht noch weiter. Christian und Nina, Kück, Dennis, Metze, Peter und Yannick aus Mannheim. Stammtisch Draga Lara, der morgen 40-jähriges Jubiläum hat. Feiert schön. Silke und Stefan Gehring grüßen die Familie und Manager Markus, Moritz, Marius und Benny und Roland Blüme. Herzlichen Dank, 1.660 Euro heute. Wow.
Wow. Hey. Ja. Dankeschön.
Und zum Abschluss wollen wir natürlich das Dopafon auflösen. Wir haben ja gefragt, ob der Klassiker am nächsten Samstag Dortmund gegen die Bayern noch irgendeine Wende im Titelrennen, im Meisterschaftskampf hervorrufen kann. Unsere Fans glauben nicht dran, nämlich 89% sagen, das ist alles schon entschieden. Da gibt es keine Spannung mehr im Titelrennen. Gerne noch Ihre Meinung am Dopafon.
Ein Dortmunder Sieg würde den Druck auf Bayern erhöhen. Leider reagiert Bayern auf Druck meistens nicht mit Panik, sondern mit Serien von 8 Siegen in Folge.
Ich denke, Niko Kovac wird nach dem Rückstand und der Aufholjagd jetzt gegen RB Leipzig am Wochenende Dortmund so einstellen, dass Dortmund gegen Bayern gewinnt und damit kommt Schwung rein.
Die Bayern werden das Spiel gegen Dortmund sicher gewinnen. Sie wissen, was ein Sieg bedeuten wird und sie wollen sich ja auch schließlich auf die Champions League fokussieren können.
Wenn Dortmund Bayern schlägt, ist plötzlich wieder das Momentum da. Leider ist das Momentum beim BVB ungefähr so stabil wie WLAN im ICE.
Ui, 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 ui. Aber es funktioniert ab und zu, ne? Kann man ja auch sagen. Ne? Also von daher, wir freuen uns auf das Spiel auf jeden Fall. Sven, du bist auf Tour, sag noch schnell, was machst du? Schönes?
Tourepunkte-Meisterschaft, ab November bin ich unterwegs mit meinem Bühnenprogramm. Und das gibt 60 Jahre Fußball im Radio, was gibt's da nicht alles? Also ich melde mich vom Abgrund.
Wie vom Abgrund?
Naja, Nürnberg, Günter Koch, du weißt schon, ja. Nein, es gab so viele Szenen in der Radiogeschichte, da wo, ja, als Nürnberg mal abstieg, es war also fantastisch. Ja,
schön,
und es ist so eine Nostalgiereise, Tore-Punkte-Meisterschaft.
Eben war es echt schön hier zu sein, muss ich sagen. Das war echt irgendwie toll. Aber ich habe ja noch mal extra was vorbereitet, habe ich ja gesagt. Adeyemi noch mal, wir schauen uns das noch mal an. Steffen, was sagst du jetzt, Elfmeter oder nicht Elfmeter?
Hast du wieder was gefunden? Guck mal, Luke Heber, ich gucke immer noch auf Luke Heber. Adeyemi sehe ich gar nicht.
Gut, möchtest du mal was dazu sagen eigentlich? Sag du mal.
Ja, ihr wart ja so klar mit dem Elfmeter. Ich, so ganz klar, dass er quasi gar nichts damit zu tun hat und nur gefällt wurde, sehe ich auch nicht.
Klaus, dann geht die letzte Frage natürlich an dich nochmal. Wenn man so die Traditionsvereine Stuttgart, Frankfurt sieht, ist das das, wo der HSV auch wieder hin möchte?
Oder hin muss?
Ja, natürlich.
Also nicht jetzt gleich.
Man orientiert sich an sehr guten Vereinen, die herausragend gute Arbeit machen. Da sind natürlich Stuttgart und Frankfurt sehr gute Beispiele für. Aber wir tun gut daran, wenn wir auf unserem Weg bleiben und uns auf die Aufgaben konzentrieren. Und was in der Zukunft passiert, da arbeiten wir dran.
Lass mich raten, in der Woche passiert beim HSV Folgendes. Es wird gute Gespräche geben, oder? Hä? Ja? Schön, dass du da warst, Klaus. Seine Premiere, erstmal Applaus für den Sportdirektor hier vom Hamburger Sportverein. Danke an euch. Schön war es mal wieder hier. Und Genesungswünsche gehen natürlich nochmal raus an Florian König. Flo, nächste Woche. Ich habe den Platz warm gehalten. Also zum El Clasico bist du dann hoffentlich wieder hier. Und ich kann Stefan dann auch wieder ein bisschen, ne, wegen seiner Foulspiele vielleicht nerven. Dankeschön, das war's für heute. Ihr wart das beste Publikum heute. Herzlichen Dank. Einen schönen Sonntag. Tschüss zusammen, alles Gute.